Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de.
Herzlich willkommen, es ist soweit. Axel, wievielte Folge ist das? Hast du es im Kopf?
Ich glaube Folge 65.
65.
Mhm. 66, glaube ich.
66?
66.
Oh. 66. Okay. Also, okay. Axel, wir beide können sagen, 65 oder 64 Folgen, ist mir völlig egal.
Oder 66.
Nein, aber bisher hat uns Michael immer von einem Wein erzählt.
Ja.
Und wir haben ihn nie gekriegt, oder? Oder kommt mir das nur so vor?
Ist wirklich so, ja.
Es ist so, sag ich mal, Cloudy Bay oder Axel, ich wache nachts manchmal auf und denke, Cloudy Bay. Gibt's den wirklich? Wie könnte der schmecken, oder?
Ja.
Und heute bist du nervös heute zum ersten Mal seit langem?
Ja, tatsächlich. Also das ist ja nun wirklich sagenumwoben und ich habe ihn wirklich noch nie getrunken und bin wirklich sehr gespannt, wie der schmeckt.
wie der trinkt. Ja, das ist halt, wenn man zwei Podcasts hintereinander aufzeichnet, Axel. Zwei Also herzlich willkommen. Werbung müssen wir nicht mehr machen, die wird eingespielt, aber wir haben einen tollen Gast heute. Wir haben alle heute so lustige Kopfhörer auf, das gefällt mir auch ganz gut. Michael, ich glaube, das wird ein ganz toller Abend, Nacht, mehrere Stunden jetzt. Wen hast du uns diesmal außer Cloudy Bay mitgebracht?
Ja, wunderbar. Also schön, dass ihr alle wieder da seid. Und ich habe tatsächlich die große Freude, einen Freund von mir mitbringen zu dürfen, der gleichzeitig auch unser Ansprechpartner in der Hansa Lounge aus dem Hause Louis Vuitton Moët Hennessy ist für den ganzen norddeutschen Bereich. Und er ist darüber hinaus auch noch Mitglied in der Hansa Lounge, also das gesamte Paket.
Aber ja. Krass, wie du innerhalb von zwei Minuten zweimal schon Hansa Lounge untergebracht hast, oder Axel? Das muss man sagen.
Und Louis Vuitton, ich frage das alles gleich.
Aber das ist ja entscheidend. wieso nur zweimal, wenn ich es hätte in der Geschwindigkeit meiner Worte auch dreimal, weiß ich nicht, muss an mir arbeiten. Aber danke für den Hinweis, ich gelobe Besserung. Mick Klinger ist unser Gast. Lieber Mick, herzlich willkommen.
Vielen Dank und lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, für mich das erste Mal in so einem Podcast, in so einer Größe zumindest auch. Und lieben Dank, dass ich hier zu Gast sein darf.
Ja, verrückt.
Wir freuen uns. Mick, habe ich dich richtig vorgestellt oder wie ist deine genaue Bezeichnung, damit ich jetzt nicht gleich noch den nächsten Fehler gemacht habe?
Nee, das war schon vieles richtig. Nein, eigentlich fast alles. Also mein Jobtitel, der nennt sich Repräsentant. Und ich betreue im Endeffekt tatsächlich Hamburg als Metropole. Wir haben noch Kollegen, die oben auf Sylt oder an der Lübecker Bucht, speziell Timmendorf etc. aktiv sind. Das heißt, mein Geschäftsgebiet, so nenne ich es mal, ist tatsächlich fokussiert Hamburg als Stadt.
Und kannst du vielleicht einmal sagen, für die es nicht so ganz drauf vom LVMH, sprich Louis Vuitton Moët Hennessy, was gehört denn alles zu euch dazu jetzt getränkemäßig?
Ja, vielleicht mal vorweg, wenn du schon sagst LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy, wir sagen immer, um beide Seiten so 50% gleichberechtigt darzustellen, ist der Kürzel oder das Kürzel zwar LVMH, wir sagen immer Moët Hennessy Louis Vuitton, um jetzt vielleicht mal ganz korrekt zu sein, nur vielleicht auch für den Zuhörer. Und LVMH gibt es jetzt seit 1987, im Endeffekt auch einen Zusammenschluss genau dieser beiden Marken, nämlich Louis Vuitton und Moët Hennessy. Und ich arbeite hier in Deutschland oder jetzt in Hamburg für Moët Hennessy Deutschland. Das kann man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen. Und zu dieser Division, zu dieser Abteilung von LVMH gehören eben verschiedene Marken im Weinbereich, im Champagnerbereich, aber auch in den Spirituosen. Ich denke mal, dass die Champagnermarken durchaus die bekanntesten sind, die wir führen. Du hast einige bei dir in der Hansa Lounge auf der Karte, darunter Ruinart, Dom Pérignon, aber auch sowas Krug, Moët et Chandon als größte Champagnermarke der Welt natürlich, aber auch Veuve Clicquot. In Deutschland nicht mehr in der Distribution, aber auch Mercier, vielleicht der eine oder andere auch schon mal gehört, im Weinbereich. Und da kommen wir natürlich später auch nochmal zu, über Cloudy Bay und Whispering Angel von Château des Clans. Noch 5, 6 weitere über die Welt verteilt. Und im Spirituosenbereich, denke ich mal, kennen sehr viele den Wodka Belvedere aus Polen oder auch sowas wie Glenmorangie oder Artbeck in der Whisky-Region aber eben auch neue Marken wie Eminente und Volcan, Tequila und Rum. Also ist es dann doch mittlerweile breit gefächert, aber ich denke, da gibt es andere Mitbewerber, die deutlich größere Portfolien noch haben. Aber das vielleicht mal als kurzen Überblick. Ja.
Das andere sind die Taschen, ne?
Das andere sind die Taschen, genau. Und das ist auch die Marke mit dem größten Umsatz im Konzern. Und generell zum Konzern sind 75 Marken, ja.
Okay. Also die Louis Vuitton macht mehr Umsatz als der ganze, na gut, weil die einfach teurer sind, die Taschen, ne?
Ja, also das ist kein Geheimnis, was sie machen. Da kann man auch sich gerne mal so einen Geschäftsbericht von LVMH mal anschauen. Der ist online zugänglich. Aber das ist schon verrückt, wie viele Shops und wie viel Umsatz diese Marke Louis Vuitton macht, gerade natürlich im Handtaschenbereich. Und aber es gibt auch viele andere Marken. Also LVMH ist natürlich auch noch unterwegs im Schmuck und Uhren. Vielleicht haben es manche mitbekommen, Tiffany. Da gab es eine große Akquisition vorletztes Jahr und letztes Jahr kam es eben zum Portfolio dazu. Wir haben Anteile teilweise an Hermes, Loro Piana gehört zu uns, Hublot als Uhrenmarke, Tag Heuer, Bulgari. Also da gibt es wirklich einiges, sehr umfassend in verschiedenen Bereichen.
Und wie kommt ihr dazu, also wie kommt die Idee, dass jetzt, ich sage mal, eine Taschenfirma mit einem Wein- und Champagnerhaus fusioniert?
Also was häufig der Hergang der Sachen ist, dass Parteien, die zueinander stehen, Angst haben vor feindlichen Übernahmen, so nenne ich es vielleicht mal freundlich. So war es zumindest auch damals bei Moët Hennessy. Die haben sich ja auch erst zusammengeschlossen, die gehörten nicht immer zusammen. Also Moët, Chandon und Hennessy haben sich auch ja zusammengeschlossen, um eben diesem Aspekt zu umgehen, oh Gott, jetzt morgen kauft mich Hennessy und dann habe ich gar kein Mitspracherecht mehr. Ich glaube, das ist immer so ein, ja, so kleine Rauchwolken, die man mit seinem Teppich setzt und sagt, okay, vielleicht sollten wir lieber was zusammen machen. Und so war auch der Zusammenschluss von Louis Vuitton und Moët Hennessy.
Cool. Das ist, wenn man dafür, du reist also praktisch durch die Gegend und sagst, wer will das kaufen, ne, was wir hier haben, oder?
Ja, das ist nochmal ein guter Punkt. Also mein Job an sich betrifft dann nur Moët Hennessy, also alles, was flüssig ist und getrunken werden kann. Mhm. Aber ja, in Hamburg, klar, fahre ich ein bisschen durch die Gegend und versuche eben gute Partner, wie auch die Hanse Lounge oder auch große Hotels.
Hanse Lounge haben wir, glaube ich, heute oft genug gesagt jetzt, Axel, oder? Habe ich so das Gefühl.
Hanse Lounge. Wer ist denn der größte Kunde in Hamburg? Wer ist denn der größte Kunde in Hamburg? Interessiert mich ja schon mal. Wer ist denn da der wichtigste Kunde?
Wichtig, weißt du, Michael, darf ich dann nicht sagen.
Nein, nicht wichtig.
Also, ja. Ich werde auch nicht sagen der Größte, aber man kann es vielleicht, wenn man sich ein bisschen, ich weiß nicht, Lars und Axel, ob ihr in Hamburg auch gelegentlich unterwegs seid, ich gehe mal stark davon aus, dann kann man es vielleicht vermuten, große Hotels, wisst ihr auch, gibt es jetzt nicht 100 Stück von, davon ist auf jeden Fall sind eine Handvoll.
Und in Timmendorf?
Natürlich einen großen Absatz, ja.
Und in Timmendorfer Strand? Da bin ich zur Schule gegangen, deswegen interessiert mich das.
Okay. Ja, durchaus auch. Also das Sylt, Ostsee und Hamburg, natürlich auch andere Großstädte, da haben wir große Hotels und viele Restaurants, die eben schon einen guten Absatz machen. Ja, ihr kennt die Läden, die, glaube ich, ein hohes angesehenes Image haben, bekannt sind, auch vielleicht deutschlandweit hinaus. Das sind die, die einen hohen Absatz machen, aber ich werde jetzt keinen genauen
Namen nennen. Okay. Ich habe schon Angst, ob das
ist. Na super, dann lass uns doch was trinken.
Lass uns was trinken. Eine kurze Frage noch. Champagner. Stimmt es, dass Champagner tatsächlich mal knapp war Ende vergangenen Jahres? War das so?
Durchaus. Also die Nachfrage gerade im letzten Jahr war wirklich unübertroffen hoch. Wir sind nicht die Einzigen, die im Champagnerbereich kaum hinterherkommen. Das heißt also auch Mitbewerber, wir sind ja nicht die Einzigen, die das Problem haben. Das will ich damit sagen. Also wir haben das Gefühl, dass der Konsument, der Prosecco getrunken hat oder vielleicht mal einen guten Sekt, jetzt doch mal Champagner trinkt und dass eben auch die Leute, die schon Champagner getrunken haben, noch höherwertiger oder hochwertiger trinken. Also man greift dann gerade in Zeiten zu Pandemien oder zu der Pandemie zu Hause vielleicht oder im Supermarkt dann eben zum teuren Champagner, weil man eben anders als im Restaurant für ein Ruina Rosé 150 ausgeben hätte, jetzt im Supermarkt nur in Anführungszeichen vielleicht 75 oder 80. Ich glaube, dadurch hatte man eben einen anderen finanziellen Spielraum. Und da haben wir gemerkt, dass gerade die Nachfrage nach Ruinart, Dom Perignon und aber auch Krug und vielen anderen Marken so hoch waren wie noch nie zuvor.
Krass. Was haben wir denn heute alles, Michael und Michael und Mick ist ja eigentlich auch ganz witzig, ne? Fällt mir jetzt auch erst auf.
Na, wir haben etwas Prickelndes. Wir haben eben diesen sagenumwobenen Sauvignon Blanc Cloudy Bay. Es gibt einen ganz, ganz neu erst auf dem Markt, Jahrgang 2021, Whispering Angel Rosé. Und es gibt einen Shiraz aus Australien. Jetzt ist die Frage, wollen wir mit dem Garden Spritz anfangen oder lieber erst Weißwein und dann Rosé?
Wir müssen einmal kurz klären, weil heißt es Moët oder Müll oder Moët oder... Ich höre immer so viele unterschiedliche, das kannst du bestimmt beantworten, Mick, oder?
Ja, also man sagt natürlich Moët.
Tatsächlich?
Also man sagt Moët et Chandon, um das vielleicht als ganzen Markennamen einmal auszusprechen. Dementsprechend sagt man auch Moët Hennessy oder Louis Vuitton Moët Hennessy. Und das basiert im Endeffekt auf einem Eigennamen, nämlich des Gründers Claude Moët. Ursprünglich kommt die Familie aus den Niederlanden. Und wird einfach so ausgesprochen. Da gibt es jetzt verschiedenste Theorien, ob das die zwei Tütelchen über dem E sind, das Trémat. Da sagen manche, das wird das T mitgesprochen, manche nicht. Es ist kein offizieller Buchstabe im französischen Alphabet, meines Wissens nach. Ich weiß nur, dass durch diese zwei, durch das Trémat, durch die zwei Tütelchen, das O und E schon mal getrennt gesprochen werden, ein Stück weit. Und das T an sich ein Familienname eben darstellt, also Moët. Gibt es jetzt keine wissenschaftliche Begründung für. Das ist so, als wenn man sagt, du heißt jetzt nicht Lars, sondern Lats, weil du einfach so
oder genannt werden. Oder Kuté zum Beispiel.
Ja, oder Kutetsch, habe ich auch schon häufig gehört.
Ja. Ich habe alles schon häufig gehört.
Ja. Also
Okay. Nee, alles gut.
Also fangen wir an mit dem, ist es ein Sparkling Wine, das heißt, es ist kein Champagner, sondern ein Sekt.
Genau, im Endeffekt, wir sagen einfach ein Schaumwein, im Endeffekt könnte man auch sagen Sekt, kommt aus Argentinien. Ja, und die größte Frage jetzt, Michael, ich glaube, du bist gustatorisch sicherlich der Erfahrenste, so wie ich es mitbekommen habe. Es hat einen gewissen Zuckeranteil, wir sehen es auch als Aperitif, daher ist immer die große Frage, in einer Weinverkostung trinkt man es am Ende, weil es viel Zucker oder mehr Zucker hat, oder trinkt man es vorweg, weil es eben als Aperitif gedacht ist?
Michael hat schon eingeschenkt. Ich habe schon eingeschenkt. Ich finde es eben schwierig, nach einem australischen Shiraz irgendwas noch zu trinken, ehrlicherweise. Ja, okay. Jedes Getränk würde davon sehr profitieren, aber wir probieren ja die Weine nicht, um zu profitieren, sondern um sie möglichst am besten herauszufinden. Man hätte es vielleicht auch nach dem Rosé machen können, vor dem Rotwein. Aber da ist ein klassischer Aperitifgetränk, ist ein relativ neues Getränk, das bei euch heißt Garden Spritz. Ne? Chandon Garden Spritz.
Was ist aus dem Moët geworden? Wo ist der Moët an? Dem haben sich getrennt für dieses Produkt.
Der Moët muss ja aus der Champagne sein. Ne? Und wenn das Ding aus Argentinien ist,
dann. Deshalb frage ich ja gerade. Okay, also, aber Chandon darf man alles nennen.
Ja, vielleicht nur mal zum Hintergrund. Durchaus interessant, dass der damalige Präsident Robert Jean de Vouguer von Moët et Chandon in den Ende der 50er, nämlich 59, nach Argentinien expandiert ist, nenne ich es mal. Und auch schon damals gesagt hat: Mensch, die Champagne ist begrenzt, ein Stück weit also visionär gedacht hat und gesagt hat, Mensch, vielleicht gehen wir mal rüber in die Anden. Da hat man gewisse Höhen, gewisse Möglichkeiten, auch noch Rebbepflanzung durchzuführen und hat eben dort die Marke Chandon gegründet. Und also es ist kein Moët et Chandon. Es ist eine eigenständige Marke Chandon, die mittlerweile in Brasilien, Indien, China, Kalifornien und auch Argentinien Schaumwein produzieren.
Aber ursprünglich in den Anden, also in Argentinien angefangen?
Das war tatsächlich das erste, die erste Schaumweinkellerei, die von Chandon gegründet wurde.
Und wir reden über einen Sekt, Axel, der leicht rosa ist.
Leicht rosa, ja. Sogar kräftig, ein bisschen kräftiger rosa.
Ja. Schon mal reingerochen?
Ja. Habt ihr schon so natürlich, aber lass uns mal was über die Farbe, weil das ist dann ein, ihr sagt, es ist Chandon Garden, das ist ein Rosé-Sekt, oder wie nennt sich das?
Ja, Chandon Garden Spritz ist im Endeffekt ein Schaumwein, verschnitten mit einem, wir nennen es Garden-Likör, das ist vielleicht so eine kleine eigene Wortkreation, aber ihr müsst euch vorstellen, wir stellen einen Schaumwein her in der Chamat-Methode, also nicht im klassischen Flaschengärverfahren, sondern im Tank. Etwas langsamer und dadurch kriegt man auch so ein bisschen mehr Finesse und Tiefe auch rein. Und das Ganze verschneiden wir, so ähnlich wie es vielleicht vom Champagner mit der Dosage auch kennt. Ich glaube, im vergangenen Podcast habt ihr das auch schon mal besprochen, was Dosage ist. Also im Endeffekt füllen wir diesen Schaumwein auf mit einem Likör. Der besteht aus mazerierten Orangenschalen, aber eben auch aus Kräutern. Das ist Cassia, das ist Kamille, das ist schwarzer Pfeffer, das ist Kardamom. Und so hat man eben so ein Gemisch, was leicht pfeffrig, würzig ist, aber auch diese orangene Farbe hat. Man legt quasi alle Zutaten einzeln in nochmal ein Alkohol ein, der aus den Trauben gewonnen wird. Also ihr müsst euch vorstellen, man hat da noch verschiedene Möglichkeiten zu sagen, wie viel nehme ich von jeder Zutat. Also, und so hat eben auch die Winemakerin 64 Versuche gebraucht und auch 4 Jahre, um genau diese Assemblage hinzubekommen. Also es ist jetzt kein Produkt, was wir von heute auf morgen gemacht haben, weil irgendwie der Aperitivbereich interessant ist, sondern ja.
Aber sag nochmal, Dosage, also wir hatten das hier, ist das das, was man noch dazu geht, um den wieder ein bisschen süßer zu machen sozusagen, oder?
Genau.
War das, okay. Im Endeffekt ja, der genau, Winemaker. Das ist am Ende, ja. Genau, sorry Mick, aber das ist am Ende quasi das, was entscheidet, ob oder wie trocken der Champagner dann wird oder der Sekt. Ne? Also, und da kommt, das ist so das Geheimrezept dann von dem jeweiligen Weingut, was in der Dosage, ob das normaler Zucker oder ein Süßwein und eben ob der ganz trocken, dann wird er nur mit dem eigenen Zero-Dosage, also ganz, ganz trocken, oder eben mit irgendwas anderem, so wie hier auch, was ja doch aromatisch doch viel lauter ist als ein klassischer Sekt, ne? Wenn du da mal reinriechst, allein schon. Ne?
Und Zero Dosage wäre dann, dass da gar nichts reinkommt oder dass nur...
Genau, dann wird das mit dem eigenen Produkt quasi aufgefüllt.
Ah, ja. Okay, und wie heißt nochmal das, was rausschießt? Das hat er auch im Sinn.
Na, das ist die Hefe.
Ja. Nee. Dégorgement meinst du?
Dégorgieren, ne? Dégorgement, okay, ja.
Kommt ja vom Dégorge, ist also Gorge ist ja der Hals auf Französisch.
Okay.
Quasi Dégorge ist ja enthaltend, wenn man es eigentlich zu Deutsch übersetzt.
Okay.
So, und, aber es riecht tatsächlich wie ein Likör, ne? Ja. Es riecht wie ein Likör.
Aber Kardamom, weil ich habe reingerochen und gedacht, irgendwie, ja, ey, aber ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, aber als du Kardamom gesagt hast, finde ich,
riecht man.
Habe ich es zugeordnet. Also das ist Kardamom, glaube ich. Weiß ich.
Ja. Also ich.
Ja, total, was ich da, also habt ihr es auch?
Ja.
Ja?
Ja, ich habe die Orange, ist extrem intensiv, ne? Finde ich in der Nase schon, am Gaumen. Es ist auch eher quasi mehr orange als rosa die Farbe. Mhm. Und dann hat sowas Herbes auch, finde ich, es hat eine Süße, aber sowas Bitteres. Und das trinkt man im, glaube ich, wie ist der Originalrezeptvorschlag, auf Eis?
Ja, ihr hört es vielleicht bei mir immer so ein bisschen klingeln. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon das auch noch damit aufnimmt. Das ist mein Eis, was hier quasi im Glas rumschwirrt. Ja, 3-4 Eiswürfel ins Glas geben. Das liegt natürlich auch daran, dass wir ein bisschen Zucker dort mit integriert haben, was eben durch Schmelzwasser sich ein bisschen besser integriert oder auch anders eben noch kalt bleibt. Und ja, dann, wir nennen das Perfect Serve. Das ist generell so ein Wort, was auf dem Markt manchmal benutzt wird oder von Industriepartnern oder aus der Industrie. Das heißt, wir machen da gerne noch eine Orangenscheibe, Orangenzeste rein und vielleicht noch sogar einen Rosmarinzweig. Ne?
Aber Aperol Spritz, da wird eher böse, wenn man das als Vergleich anführt, oder?
Ja, tatsächlich wird es häufig damit verglichen, weil eben Aperol Spritz, denke ich mal, der meistvertretenste Aperitif oder Spritz auf dem Markt ist. Das muss man ja ehrlich sagen. Und ich glaube, deswegen machen auch wir so ein Produkt, weil dieser Spritzmarkt durchaus gewachsen ist in den letzten Jahren. Ich glaube, es gibt ja, sei es der Belsasar Tonic oder der Lillet Aperitif, es gibt ja diverse Marken. Und ich glaube, jetzt hat unser Konzern auch erkannt, okay, Aperitif kann sehr interessant sein.
Aber interessanterweise beim Aperol Spritz, das mixt man sich ja selber zusammen. Diese Variante, ihr hättet ja auch sagen können, wisst ihr was, wir haben hier einen guten Sekt und dann, aber warum habt ihr es in eine Flasche gestellt? Das ist hier jetzt überraschend. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir ein Produkt haben, Michael, was nicht ein reiner Wein ist. Kann das sein?
Oh, wir hatten ein Bier auch schon mal.
Ja, tatsächlich. Also ich meine jetzt, also außer ja, wir haben zum Beispiel, was ich meine, wenn man, also das ist jetzt überraschend, man sieht die Flasche und denkt, es ist ein Schaumwein, aber es ist ja
versetzter Schaumwein.
Genau.
Es ist ein Schaumwein, ja.
Es ist ein Schaumwein, aber eben auch ein mit verschnitten mit einem Likör.
Genau. Aber es hat eben noch einen, also pro Liter haben wir 60 Gramm Zucker, das kann man ruhig sagen, das steht auch hinten drauf. Aperol halt, glaube ich, über, das mixt man natürlich noch, Lars, wie du gesagt hast, aber es hat, glaube ich, über 250, fast 300 Gramm Zucker.
Tatsächlich?
Also selbst wenn man es runterbricht auf die Mixmenge im Glas, hat ein Aperol noch mehr Zucker als ein Chandon Garden Spritz, ohne jetzt hier irgendwie so einen Wettbewerbsvergleich zu machen. Ich glaube, eine gewisse Süße ist durchaus interessant für den Markt. Ihr kennt sicherlich das Produkt Moët Ice aus unserem Portfolio. Das ist in den letzten Jahren sehr stark gewachsen oder die Nachfrage ist sehr hoch geworden. Und ich glaube, das war auch der Grund zu sagen, okay, man geht ungefähr in diese süße Richtung, aber eben nicht zu süß, weil der Konsument dann doch ja ein bisschen trockener, um das jetzt mal so ganz vorsichtig zu formulieren, trinken möchte.
Außer Axel, der jubelt schon innerlich.
Ja. Naja.
Das ist schon süffig, oder? Ich meine, Axel.
Das ist schon. Ja, oder, Axel? Also, ja. Auf jeden Fall. Also
schon geil.
Ja, schon geil. Irgendwie ja. Also ich muss sagen, es erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an Aperol Spritz und das trinke ich eigentlich nicht, gar nicht, weil ich es nicht mag, sondern aber wahrscheinlich so aus Imagegründen, weil irgendwie Männer keinen Aperol Spritz trinken oder sowas. Keine Ahnung.
Aber trinkst du es, weil es Männer nicht trinken, oder?
Nee, ich trinke es normalerweise nicht. Also,
ach so, okay.
Aber es ist, glaube ich, gar nicht so, dass ich es nicht mag. Also ich habe es eigentlich nie so richtig probiert. Ich sehe immer, dass eigentlich nur Frauen das trinken und deswegen bestelle ich mir das nicht, also so intuitiv. Ne? Aber vielleicht mag ich das eigentlich und den mag ich irgendwie auch.
Ja, vielleicht nochmal auf den Punkt von Lars zurückzukommen. Warum machen wir das nicht wie Aperol? Weil das wird eben gemixt. Und ich glaube, das ist häufig das Problem, dass eben auch andere Spritz- oder Aperitivgetränke werden eben gemixt. Und vielleicht macht es Michael anders als jemand im Vierjahreszeiten oder jemand am Timmendorfer Strand. Und wenn man eben eine Flasche hat, wir nennen das dann Ready to Serve. Du machst die Flasche auf, kippst es auf oder gießt es übers Eis und es hat immer eine gleichbleibende Qualität. Und ich denke mal, das ist ein Vorteil, weil ich persönlich erlebe häufig, wie unterschiedlich eben Aperitivgetränke gemacht werden.
Michael, wie schmeckt das für mich? Wie schmeckt dir denn sowas?
Ja, ich habe es mal ausgeschenkt zu Hause, glaube ich, beim Geburtstag meiner Frau. Letztes Jahr, als das neu auf den Markt kam und die fanden das alle super. Mit viel Eis und so ein bisschen Orangenzeste drin und tatsächlich auch so ein Rosmarinzweig. Kannte keiner und kam extrem gut an. Ja, also da wird aber auch Aperol Spritz getrunken, sage ich mal. Das ist vielleicht auch das, was man langläufig überall kennt. Wir haben das auch hier an so heißen Sommertagen als Aperitif-Idee auch zu trinken und wird auch getrunken, also aber nicht tatsächlich auf Empfehlung vor allem, ne? Nicht im Basissegment. Und sowas geht auch nur glasweise. Also da bestellt sich jetzt bei uns dann niemand eine Flasche, sondern sagt eben, ich hätte gerne ein Glas und das wird jedes Glas dann frisch gemacht mit dem Eis, mit dem Rosmarin, mit der Orange. Ich finde vom Zucker das ist schon okay und ich weiß, es funktioniert. Also ich bin selber überrascht bei Aperol, dass wir trotzdem immer noch viele Leute auch haben, die auch das bestellen. Ne? Was ja auch völlig in Ordnung ist, wenn es den Leuten schmeckt, immer her damit. Wie magst du es denn, Lars? Du bist ja sehr...
Nein, du solltest... Erstmal möchte ich dir ein großes Kompliment machen, du solltest in die Politik gehen. Weil die Frage war ja, wie schmeckt's dir eigentlich? Also Frage hast du wie Olaf Scholz, hast du sehr, also herzlichen Glückwunsch. Ich finde, ich bin ja ein großer Gegner von Sekt. Ich mag ja Sekt eigentlich gar nicht. So, ja. Und dachte so, oh scheiße, ein Sekt, boah, fängt ja gut an. Und bin total begeistert. Ich finde nämlich gerade dieses, es ist tatsächlich so, es macht dir gute Laune. Das, also, wenn ich jetzt so einen trockenen Sekt gehabt hätte, ich so, oh ja, puh, oh, weißt du? Aber ich finde das, und deshalb ahnte ich ja auch, dass das für dich natürlich, also du hast es ja beantwortet, die Frage. Ich finde, das ist ein schöner Einstieg. Und genau wie du es sagst, also ich stelle mir vor, du hast abends Gäste, man kocht vielleicht, macht vielleicht noch das letzte Käsefondue, bevor der so, und sagt, vorab schenkt ihr euch mal was ein. Und schenkst du ein und alle denken, oh, so ein Sekt. Und dann trinken die das, oder Axel? Ja. Und dann kommt der Abend gut rein.
Also ich meine, ich glaube tatsächlich, also es wundert mich nicht, dass Michi das vielleicht nicht mag. Also wenn ich jetzt nur Weinkenner-Freunde hätte oder so, dann würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Ne? Also dass ich das einschenke, weil es wahrscheinlich nicht so richtig ernsthaft ist. Aber bei meinen Freunden definitiv. Und wenn da viele Frauen dabei sind, wahrscheinlich sowieso. Und das würde mich mal interessieren. Ist das ein Frauengetränk? Oder habt ihr eine Übersicht, also wer das trinkt?
Ja, ich denke mal, dass dieser Spritzbereich schon dominiert ist von Frauen, aber eben wie du auch vielleicht so klischeehaft formuliert hast, wenn ich das mal so sagen darf,
ja,
es bestellen dann doch immer mehr Männer auch ein Aperitif. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Michael ist oder in anderen Restaurants, aber ich bin ja auch viel unterwegs und ich sehe da schon, dass auch Männer trinken auch ein Aperol und Männer bestellen auch ein Chandon. Ich habe es jetzt bei mir auch mal zum Geburtstag im letzten Jahr aufgemacht und da waren auch vor allem verschiedene Altersgruppen auch dabei. Also es trinkt auch der 18-Jährige, es trinkt aber auch der 35-Jährige, es trinkt auch der 60-Jährige. Also ich glaube, wir haben
Produkte. Über 60 wäre es halt schwierig, Michael, und das erklärt natürlich jetzt auch, Warum es in der Hanselounge nicht so läuft.
Jetzt hast du das Wort gesagt, das böse Wort mit H und Lounge. Ja, ich glaube, bei uns wird von Männern schon wenig Aperol Spritz bestellt, glaube ich. Also hoffentlich in Zukunft mehr, keine Ahnung, aber ich sagen.
Bitte nicht.
Ja.
Gucken.
Das deckt sich schon mit Axels. Ja. Das deckt sich schon mit Axels Arena. Also,
Das würde mich mal interessieren. Ich meine, also ich will jetzt keine Creme aufreißen oder so, aber man kann ja mal fragen, wie es vielleicht tatsächlich ist. Guckt ihr dann komisch, wenn. Also wenn,
ja, bist
wenn
du jetzt wahnsinnig? Ja, ist mir doch komplett wurscht. Wenn da sechs Männer Gäste sind und komisch? Die sagen erstmal ein Aperol Spritz, nein, guckt auch kein anderer komisch, ist doch wurscht. Da ist doch jedem wurscht, was er trinkt. Aber es ist auch so, dass wenn man beim Glas Champagner zum Beispiel, dass meistens die Männer eher auch Weiß trinken als Rosé. Und dann gibt es mittlerweile schon eine Fraktion, die eher im Sommer Rosé trinkt und im Winter Weiß auch beim Champagner. Ne? Also von daher, wir gucken, mir ist doch völlig egal, was jemand trinkt. Aber man kann es ja feststellen aus meiner Erfahrung. Es ist ja nicht, was der Markt sagt, sondern ich kann das, was jeden Tag hier passiert.
Ja, aber weil meine Theorie ist, und das kann sein, dass nur ich das so sehe, dass es schon Leute gibt, die vielleicht irgendwie in gewissen Runden lieber einen trockenen Wein bestellen, obwohl sie vielleicht etwas Süßeres mögen oder die eben keinen.
Das glaube ich.
Ne, ja,
das glaube ich.
Ja?
Weil es unmännlich ist.
Ja, aber das hat uns damals Günther ja auch schon erzählt, dass die Leute sagen, bei so Weinproben und er stellt Sachen rein, dass die sagen, um Gottes Willen nur keinen Süßen. Also wir wollen alle natürlich trocken trinken. Und am Ende ist das, was ein bisschen Süße hat, was feinherb oder halbtrocken ist, ist ja als erstes leer. Ja, also das muss man schon sagen. Und da muss man schon, da können wir alle nur animieren, die Cojones zu haben und wirklich auch zu sagen, es schmeckt mir einfach, ob ihr es gut findet oder nicht, ist mir ja komplett egal. Soll es ja auch sein. Es muss ja dem schmecken, der es bestellt und nicht der es serviert, um Gottes Willen. Von daher sollte man eben solche Dinge auch mit anbieten. Und wenn es dann, der Markt reguliert es von alleine. Wenn es keiner trinkt, dann ist es nicht relevant. Und wenn es eine Nachfrage gibt oder wenn ich es erkläre und die Leute sagen, boah, der war gut, ich bestelle noch einen und das passiert auch bei dem Getränk. Ob ich das jetzt abfeiere oder nicht, hat ja damit gar nichts zu tun. Aber also wie arrogant müsste ich sein, dass ich dann sage, nee, also das ist aber jetzt nicht sehr männlich. Also
hurra. Und es ist ja ein Männerpodcast, das darf man nicht vergessen. 70% unserer jetzt um die 12.000 Zuhörerinnen, hätte ich beinahe gesagt, was macht man jetzt, wenn 70% der Zuhörer Männer sind? Da kann man ja nicht sagen, ZuhörerInnen doch auch.
Tja.
Riesenthema. Ja.
Viele Ohren hören zu, ja.
Aber deshalb lass uns schnell zu dem, wir kommen jetzt wahrscheinlich zu dem Whispering Angel. Hatten wir den schon mal, Michael?
Hatten wir schon mal, ne? Würde ich auch sagen.
Oder ist uns der?
Ja, ich glaube, dass wir den schon mal hatten, glaube ich auch, weiß ich aber nicht genau, aber ich weiß, dass 2021 ganz, ganz, ganz frisch ist, ja. Also das ist jetzt quasi gerade auf den Markt erst gekommen.
Der erste Rosé des Jahres, ne?
Der erste Rosé des Jahres. Ja, der erste 2021er Rosé. Und wichtig ist, dass ihr wirklich ein bisschen das Glas auch ausspült, weil was davor drin war.
Ja. Was kostet denn der Chandon eigentlich?
Also 21,90.
Ah, okay.
Ich fand den, ehrlich gesagt, Leute, ich fand, das macht mir auch gute Laune, wenn du reingehst und denkst, ich will diesen Schaumwein schnell hinter mich
bringen, oder? Genau, das stimmt. Also das ist eine schöne Überraschung zum Anfang und diese Kardamom-Note, das ist geil.
Das ist geil. Ist ja, und darum geht es ja auch in dem Podcast. Ja. Ja, aber es geht ja in dem Podcast, dass wir Sachen zeigen, ob die muss nicht immer ich geil finden oder die muss jemand, sondern einfach zu sagen, wie groß diese Weinwelt auch ist und mal was Neues, mal was nicht an jeder Ecke gibt. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Paket jetzt bestelle und sage, offensichtlich, ich finde es viel zu hoch, wenn wir 70% Männer haben, aber das ist ja dann nachgewiesen, keine Ahnung, oder die Frau hört auch mit, aber es ist der Account vom Mann. vielleicht ist die Zahl ja auch ein bisschen höher, aber dann kann ich ja sagen, okay, wie ich das so rausgehört habe, ist das ein bisschen süßer, dann schenke ich das meiner Nachbarin oder ich sage meiner Frau, nimm du das da mal zu den Damenabend, weil offensichtlich was für dich und dann kann ich ja trotzdem probieren für mich und sagen,
aber das wow. Ist ja auch Klischee wieder, oder?
Ja, also
zum Beispiel der Tahuna, den Sauvignon Blanc, den wir neulich hatten, den habe ich abends da meiner Frau, die sagte sofort irgendwie 30 Flaschen bestellen und war total hin und weg. Ja. Das war ja auch ein ernsthafter, also deshalb bin ich jetzt auf den Cloudy Bay total gespannt. Weil sie auch. Also,
aber überrascht mich nicht, dass sie das fruchtig mag. Das ist dann auch schon oft so. Glaube ich schon, dass Damen auch das Ladies das fruchtiger mit. Wir trinken jetzt den Chateau d'Esclans Whispering Angel. aus der Provence, aus dem Jahrgang 2021. Mick, kannst du was dazu sagen? Der Whispering Angel. Achso, sorry. Nee, Axel, kannst du was dazu sagen?
Das ist ja, ich kann was dazu sagen. Wenn ich Provence schon höre, dann ist das bestimmt total trocken, das Zeug, oder?
Ja. Also, das vielleicht, jetzt haben wir gesagt, Michael meinte relativ frischer Jahrgang, also unter uns, vielleicht ziehe ich dann auch böse Blicke auf mich von anderen Partnern, aber wir sind tatsächlich die Ersten, die es, glaube ich, in Deutschland auf der Zunge haben. Also es ist gerade noch nirgendwo zu haben und ich glaube, wir vier, wie wir jetzt hier gerade sitzen, sind die Ersten, die es probieren.
Und also wenn wir jetzt feststellen, schmeckt nicht, nehmt ihr es aus dem Markt.
Genau, dann nehmen wir alles wieder zurück.
Ja. Ich finde es ja so toll, weil jetzt, wenn der erste Rosé kommt, dann wissen wir alle, der Frühling kommt. Früher wusste man auch, Corona ist vorbei. Das leider nicht. Im Gegenteil. Dann mal, Michael, was ist in Österreich los?
Österreich wurde, glaube ich, auch alles abgeschafft, inklusive der Impfpflicht, die schon wieder abgeschafft wurde. Ja, die Zahlen sind hoch, aber es sind natürlich viele Hamburger jetzt Skifahren gewesen in Österreich. Von daher.
Bringen Sie es mit. Und das ist ja, und wir haben immer, Axel, erinnerst du dich noch? Michael hat immer so ein Rosé mitgebracht, der uns völlig geflasht hat, weißt du?
Ja.
Dieser portugiesische, wie hieß der nochmal, Michael?
Dievenhardt war einer, der
ich. Dievenhardt war einer?
Ja. Spätburgunder, ja.
Und davor dieser portugiesische. Von den Brüdern. Zwei Brüder. Aber gut, Dievenhardt erinnern wir uns.
Ja.
Ja. Whispering Angel. Wir sind gespannt. Die sind die Ersten, die das trinken.
Also ich weiß nicht, ob irgendjemand noch was vom LKW mitgenommen hat, aber ich glaube, also wenn nichts schiefgegangen ist, sind wir tatsächlich die Ersten.
Und es riecht irre frisch bei mir.
Was heißt das, ja, Whispering Angel? Also, Mick, das Chateau d'Esclans ist ja relativ bekannt oder macht auch einen der teuersten Rosés, die ich so kenne.
Ja.
Garus, der kostet Endverbraucher.
Und um die 150 Euro würde ich jetzt mal schätzen.
Wow.
Ja. Also, ja, den haben wir heute nicht.
Genau,
aber, ja. Aber nächste Woche.
Nächste Woche, ja. In der HL. Vielleicht mal kurz zum Weingut oder zur Story. Chateau d'Esclans gehört seit 2006 Sascha Lichine. Der kommt aus einer Weinfamilie, aus dem Bordeaux. Und ich finde die Entstehungsgeschichte ganz interessant, weil durch seine Verbindung zum Wein, die primär durch seinen Vater kam, trieb der Typ sich auch hauptsächlich in den besten Restaurants der Welt rum und stellte immer fest, dass es das kennt ihr vielleicht selber, eine ewig lange Weißweinkarte gibt. Und dann ewig lange Rotweinlisten. Und in der Mitte irgendwo steht dann mal so ein deutscher
Rosé. Zwei Rosé, genau.
Oder zwei Rosés.
Ja. Genau.
Ja, vielleicht auch wie bei dir, Michael. Ich glaube, das sind eine Handvoll, oder?
Zwei.
Ja. Genau. Und ich glaube, das repräsentiert relativ gut das die Situation auf dem Markt. Und Sascha Lichine hat gesagt, das kann ja nicht angehen, dass wir irgendwie beim Weißweinbereich von 30 bis 5.000 Euro alles haben, auch beim Rotweinbereich. Warum gibt's das nicht im Roséweinbereich? Und seine Vision und dann auch Mission waren zu sagen, ich möchte den teuersten Rosé machen. Nicht nur den teuersten, sondern eben auch einen sehr guten Rosé. Und deswegen hat er 2006 dieses Weingut übernommen, was 40 Kilometer nördlich von Saint-Tropez liegt, also schon im Herzen der Provence. Und ja, Whispering Angel, um deine Frage zu beantworten, Michael, bezieht sich auf zwei Engel, die in der Kapelle in Chateau d'Esclans, das ist ein Haus, müsst ihr euch vorstellen, toskanischer Stil, so gelblich, so blaue Fensterläden. Und dann schlendert man da runter. Vor der Haustür liegt auch der Hund von Sascha Lichine, der wohnt da irgendwie auch. Und unten ist eine kleine Kapelle, da sieht man also diese zwei Engel. Und ja, man sagt ja auch, wenn man den Wein trinkt, dann hört man vielleicht die Engel, und wenn man das Chateau besucht, dann sieht man sie vielleicht auch. Das ist so ein bisschen auch die Story dahinter. Und ja, dass deswegen auch dieses, ihr habt die Weinflasche vor euch, deswegen diese zwei Engel auf dem Etikett vorne, die sich auch so ein bisschen durch die ganze Geschichte ziehen.
Oh, schöne Geschichte. Hast du, Michael, deine Flasche ist ja schon halb leer.
Ich hab Mick hat bei mir was abgefüllt heute.
Tatsächlich, ja.
Seine Flaschen sind nicht angekommen, ja.
Ach so.
Ja.
Also wir sind...
Image-Kratzer jetzt, aber ja.
Jetzt müssen wir kurz innehalten, weil es wird jetzt von schon ein krasser Bruch, ne? Von sehr süß auf sehr trocken, mit anderen Worten. Weil das ist ja ein Rosé sein, der mit Weißwein Rotwein konkurrieren kann. Nicht nur auf der Karte, sondern auch im Verkauf offensichtlich. Ein ernstzunehmender Rosé.
Ein sehr ernstzunehmender Rosé, wie ich finde, das ist sehr trocken. Also das hat in der Analytik vielleicht 0,3 Gramm Zucker, wir sagen 0 Gramm Zucker. Und deswegen viel, viel trockener geht's nicht. Aber was ich eben spannend finde, dass nur weil ein Wein trocken ist und keinen Zucker hat, heißt es ja nicht, dass er nicht fruchtig schmecken kann.
Nee.
Oder Fruchtaromen hat. Und das, glaube ich, verwechseln auch viele Trinker oder viele Leute, die eben lesen.
viele Trinker, jetzt, Axel, er meint uns.
Genau, Axel und Lars primär. ja, also das könnt ihr ja gleich mal sagen, was ihr zu dem Wein sagt. Ich finde, der hat, wie gesagt, trotzdem eine tolle Balance. Er hat diese Himbeernoten, ein bisschen Erdbeere, Stachelbeere, aber auch eine gewisse Komplexität. Also das ist jetzt, es ist easy to drink, in meinen Augen, aber es hat auch ja eine gewisse Fülle am Gaumen.
Es ist natürlich immer dieses, in dem Moment, wo du einen Rosé siehst, denkst du immer, es muss so ein bisschen quietschig sein. Weißt du, also nicht, wir haben es jetzt ja gelernt durch Michael, dass es nicht so sein muss. Und man erwartet ja, Axel, wie geht's dir? Man erwartet, dass er süß schmeckt, ne?
Ja, ja, also wenn man Provence liest, dann schon irgendwie nicht mehr.
Aber, nicht mehr, genau.
Nicht mehr, aber und wenn ich reinrieche, erwarte ich das auch. Also der riecht schon sehr fruchtig, ne? Und der riecht viel fruchtig oder viel süßer sozusagen, als am Ende ist. Aber ich finde auch, dass man viel Frucht schmeckt. Nur das Trockene sozusagen, das kommt dann halt nach hinten heraus durch. So. Und verdirbt mir dann ein bisschen den süßen Spaß.
Ja, vielleicht auch so ein bisschen dieses, sind da viele Kalkböden. Das hat man beim Champagner auch häufig, dieses leicht kalkige, mineralische. Ich denke, das beschreibt auch so ein bisschen den Abgang, der jetzt vielleicht nicht ultra lang ist, aber dennoch schon für einen Rosé, der so eine leichte Farbe hat, finde ich, hat er schon eine gewisse Länge. Ja, es gibt viele Rosés auf dem Markt. Man muss irgendwie was finden, um sich auch, glaube ich, zu differenzieren. Ich denke, es ist ein guter Mix aus Weinqualität, aber natürlich auch aus Story und aus Vinifizierung. Da haben wir auch noch ein paar Differenzierungsmerkmale am Weingut selber. Das ist schon cool, wie reduktiv wir einen Wein ausbauen, der also kaum mit Sauerstoff in Verbindung kommt, um eben diese ultimative Frische noch beizubehalten.
Michael, würdest du, wenn es jetzt ein Tasting mit verbundenen Augen wäre, würdest du automatisch rausschmecken, dass es ein Rosé ist? Ja, du ja.
Nein, glaube ich nicht. Also es könnte auch ein Blanc de Noir sein, also ein Rotwein auf Weiß gekeltert, jetzt auch allein von der Nase schon, die doch ein bisschen fruchtig ist, aber es ist überhaupt nicht dropsig und deswegen mag ich es. Deswegen würde ich jetzt sogar so weit gehen und sagen, das ist ein Rosé, Wein auch für Weißweintrinker, die damit also auch ein Problem haben mit der Farbe schon, weil vieles eben sehr süß und sehr, sehr fruchtüberladen ist. Und deswegen mag ich es, hat eine gewisse Eleganz. Es ist trocken, ja, aber ich finde, es ist nicht hart trocken dabei. Also es hat schon so was Saftiges auch, einen Zug dabei. Und deswegen finde ich das ehrlicherweise, ich mag, also solche Art von Rosés mag ich ehrlicherweise. Ich finde, dann kann es das ruhig auch gerne sein und verbindet die Leute, die sagen, oh, ich hätte gerne ein Rosé und oh, bitte nicht schon wieder ein Rosé, kann man das wunderbar bestellen und deckt dann alles damit ab. Ich finde halt auch echt eine gute Länge, er hat so eine leichte Bittermandel hinten raus, sowas leicht, was die nochmal ein bisschen Spannung gibt. Die Säure ist eher dezent, finde ich, also für Leute, die die Säure Sorge haben, sieht das hier besser aus bei diesem Wein von der Provence. Alkohol ist fein, 13 steht drauf, ist für mich jetzt auch kein Thema am Gaumen. Für mich ein sehr schlüssiges Produkt und ich glaube, es hat einen ganz guten Trinkfluss, ehrlicherweise.
Sag mal, das fragen viele Hörerinnen und Hörer immer, das mit der guten Länge. Und da kriegen wir mehr so, oh, das nervt so mit der guten Länge, was soll das eigentlich? Das sagt man dann so dahin und so. Und die beiden Superexperten Mick und Mick, spielt das wirklich, also was heißt, ne, also die Leute regen sich über diesen Begriff auf, gute Länge, weil die sagen natürlich, wenn du es runtergetrunken hast, ist es weg.
Es ist ja, physikalisch ist es weg. Wenn du es runtergetrunken hast, ist es nicht mehr im Mund, stimmt, ja. Aber wenn du es runtergeschluckt hast, dann hast du ja trotzdem noch etwas, was in deinem Mund bleibt. Ja, und das ist die Länge. Also wenn du das runtergeschluckt hast und du zählst bis drei und du schmeckst nichts im Mund, es ist nichts mehr im Mund, als ob du einen Schluck Wasser getrunken hast, keine gute Länge. Ja.
Aber bei Milka-Schokolade schreibt einer, da habe ich den Geschmack noch 2 Minuten später im Mund. Hat auch eine gute Länge.
Der Tina-Satz hat auch eine gute Länge übrigens.
Die Frage ist, was hat man noch? Also wenn man bei Wein auch
Knoblauchzehen
schmeckt. Oder die Knoblauchzehen. Ja gut, aber die Frage ist, hat man die Aromatik und nicht nur die, den Alkohol oder die Tannine. Also wenn ich natürlich einen Wein, der brutalste Tannine hat, trinke, dann sind wahrscheinlich die Tannine auch noch übermorgen, wenn man nicht Zähne putzt, hinten am Gaumen oder auf den Zähnen. Aber ich denke mal, es geht um die Aromatik im Wein. Und wenn die Charakteristika des Weines lange bleibt, und da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen, der eine Winemaker sagt, wie Michael ist eben, 3 Sekunden ist kurz, 8 ist mittel, 12 ist lang, der nächste sagt, 20 ist kurz. Also es gibt da, glaube ich, keine literarische, wissenschaftliche, festgelegte Länge. Aber ich glaube, wenn du und ich jetzt über kurz, mittel und lang sprechen, wissen wir schon, was wir gegenseitig meinen, wenn wir über einen Weinabgang sprechen.
Ja, na, und ich denke, es geht schon auch um den Extrakt. Also wie intensiv ist der Wein? Wie tief sind die Wurzeln? Wie reduktiv wird, wie wenig wird geerntet von einem Weinstock? Das heißt, wie intensiv sind dafür die Trauben? Und das spürst du dann relativ schnell am Gaumen. Und wenn du es, ich wusste nicht, dass dieses Wort Länge da die Leute aufregt oder zumindest bewegt.
Nicht aufregt, aber es ist so, beide Worte übrigens, den anderen hat Mick gerade gesagt, er hat einen guten Abgang und eine gute Länge. Das ist ja auch so ein bisschen was, also wenn Leute sich überhaupt nicht mit Wein auskennen, dann benutzen sie diese beiden Wörter, ne? So. Vielleicht müssen wir das mal einmal erklären. Was ist charakteristisch für den Abgang? Was ist charakteristisch für die Länge? Und warum ist das wichtig? Oh, ja, Stille, da ist Stille.
Gut, Michael, ich sehe es ja. Ich würde sagen, ja, gute Länge ist tatsächlich etwas schwammig formuliert. Wenn ich persönlich von einer guten Länge spreche, dann spreche ich davon, dass er vielleicht mittel bis lang ist. Also ein Eindruck hinterlässt, der nachhaltig ist. Mhm. Wenn ich also einen ganz jungen Pinot Grigio trinke, dann hat er für mich häufig nur einen kurzen Abgang und ist generell in der Aromatik, wenn er etwas dezidierter ist, vielleicht nur ein guter Wein. Wenn ich aber enorm viele Aromen habe, also jetzt wie beim Whispering Angel oder vielleicht auch später beim Cloudy Bay, wenn ich da 10, 15 Dinge aufzählen könnte und auch sage, der bleibt nachhaltig über 5 Sekunden am Gaumen oder vielleicht über 8, dann ist das Gesamtpaket für mich gut. Und wenn das Ganze noch übersteigt, nämlich wenn man mal einen hervorragenden, wie letztens bei Michael hatte ich einen Pouliniot Montrachet, der bleibt dann bei mir 20, 30 Sekunden hinten am Gaumen und hinterlässt diese tollen, mineralischen, fast schon birnigen Fruchtnoten. Und das ist für mich dann ein hervorragender Wein. Und vielleicht kann man so ein bisschen sich daran langhangeln, an dieser Komplexität.
Unterschied, Abgang, Länge? Ist das Gleiche eigentlich? Was ist also, weil Abgang klingt immer so, dann ist er ja wirklich weg und ist nicht das Gleiche wie Länge. Also kann ein Wein einen guten Abgang und eine gute Länge haben?
Ja, das Wort ist vielleicht nicht gut, ist vielleicht nicht, ist zu schwammig gewählt, da gebe ich dir recht.
Aber ist das Gleiche gemeint mit Abgang und Länge?
Ich glaube ja. Aber das Wort Abgang nutze ich auch nicht. Also das ist, ich glaube, man sagt polnischer Abgang, wenn man einfach durch die Hintertür einfach davonläuft, ja. Aber beim Wein würde ich das Wort Abgang nicht.
Aber hat man das nicht? Aber hat man das nicht manchmal, dass man sagt, so im Abgang ist er dann so, also anders als vorher?
Sozusagen. Ja, das kann sein. Ja, das ist dann am Ende, dass es dann noch bitter wird. Dann, ne? Am Ende wird es bitter oder so. Das ist der Abgang. Ja, wenn ich den Wein beschreibe zum Beispiel, würde ich vielleicht sagen, langer Nachhall. Na, das ist aber, meint das Gleiche wie langer Abgang. Der Nachhall heißt dann quasi, auch wenn ich es getrunken habe, dann noch ausatme, dass da immer noch was da ist, dass ich das Gefühl habe, der Wein, habe ich länger im Gaumen, länger im Mund, obwohl er physisch schon runtergeschluckt ist.
Ja, und der Nachhall kann dann bitter sein oder trocken oder...
Der Nachhall ist ja eher etwas, was im Atem ist. Ja, der Nachgeschmack ist das, was dann sensorisch sich noch verändert. Also
aber
der
Nachhall die Länge ist Nachgeschmack. Nicht, die Länge ist der Nachgeschmack.
Ja. Ja, die Länge ist auch der Nachgeschmack, aber dann beim Nachgeschmack schmeckst du eben auch was. Beim Nachhall, Hall ist nur das Gefühl, also der Nachhall. Es ist der Nachhall und nicht der Nachgeschmack. Das ist ein Unterschied.
Und ist das, also ist es immer so, dass wir sozusagen sequenziell, also unterschiedliche Sachen schmecken? Also am Anfang schmeckt es so, dann schmeckt es so. Also gibt es da Phasen des Schmeckens?
Ja, und die Zunge ist ja aufgeteilt in unterschiedliche Bereiche, süß, salzig, sauer, bitter und umami. Und deswegen ist natürlich, je nachdem, wo der Wein auf der Zunge ist, schmeckt er dann eben auch unterschiedlich. Das ist richtig. Und die Nase impliziert etwas, was dann der Gaumen vielleicht anders macht. Und dann muss das Hirn das erstmal zusammenbringen, weil es ja eigentlich ganz anders gerochen hat, als es dann schmeckt.
Aber das ist ja dann gleichzeitig eigentlich, ne? Also ich meine, der Wein ist ja im ganzen Mund und das, also dass man sagt, also dass er im Abgang oder im Nachhall oder im Nachgeschmack noch irgendwie anders schmeckt, dass eine andere Note kommt.
Aber du hast den Wein im Mund, Axel, und dann schluckst du ihn runter und erst dann spürst du das Tannin. Das spürst du meistens nicht gleich direkt, sondern du merkst dann erst, okay, der Wein ist weg und jetzt merke ich, jetzt zieht sich so zusammen, jetzt wird so, und jetzt zieht sich, oder die Säure an der Lippe britzelt dann. Du hast den Wein schon runtergeschluckt und du merkst auf einmal, oh, was ist denn hier vibriert irgendwas. Das ist, was du erst im Nachgang dann
das stimmt.
Was dann übrig bleibt, nachdem der Wein weg ist.
Man schmeckt den Wein, das stimmt, das finde ich interessant, Axel, ist es bei dir auch so, man schmeckt den Wein erst, wenn man ihn getrunken hat, wenn man ihn runtergeschluckt hat. Ihn nicht, wenn man ihn lange im Mund lässt.
Aber das kann ja eigentlich nicht sein, weil das Gefühl hatte ich auch schon ein paar Mal, aber das kann ja eigentlich nicht sein, weil sonst würde ein Verkoster gar nichts schmecken, also wenn er ausspuckt.
Stimmt. Aber ist es nicht?
Aber das ist ja, mein Mund ist ja nach dem Ausspucken auch leer. Er ist leer.
Genau, das ist der Punkt.
Der Wein ist nur nicht in die, der Wein ist nicht in die eine Richtung gegangen. Er ist in die andere Richtung gegangen. Aber ist wurscht. Okay. Er war in meinem Mund und wir haben beide das gleiche Gefühl.
Das ist interessant, Michael. Das heißt, das Geschmackserlebnis ist dasselbe, egal ob es in die eine oder in die andere Richtung geht, oder?
Ja, das muss man, das am Anfang fand ich es nicht so. Also am Anfang musste ich es auch erst üben, dass ich mit dem Ausspucken genau das Gleiche, das ist aber nur eine Übungssache. Nur es geht halt nicht, dass du es immer trinkst, weil es ja auch eine Wirkung hat und das ist der Alkohol. Und der Alkohol benebelt dann die Sinne. Aber wenn ich es am Gaumen habe, beschäftigt es mich in der Zunge genauso, wie ob ich es runterschlucke oder ob ich es dann gleich wieder ausspucke. Sowohl von der Säure, vom Tannin, alles genau das Gleiche.
Ja. Und spielt es eine Rolle, wie lange man den Wein im Mund hat?
Auf jeden Fall. Und wie, ob er sich überall genau gleichmäßig auch hinsetzt. Ja, deswegen spielt das schon eine Rolle, wie lange ich ihn im Mund habe. Man soll ihn auch nicht zu lange haben, weil er sich natürlich dann auch mit dem eigenen Speichel dann in Verbindung setzt und das Ding dann verschwimmt quasi, zumindest auch von der Viskosität. Ja, aber eine gewisse Zeit sollte man es auf jeden Fall im Mund haben. Aber auch da gibt es unterschiedliche sensorische Vorzüge, wie Leute das machen. Die einen haben es wirklich wahnsinnig lange im Mund und die anderen sind sehr, sehr schnell im Mund und brauchen dafür viel länger mit der Nase. Also wie man halt glaubt, dass man am besten selber diesen Wein dann beurteilen kann.
Aber warum das jetzt haben wir es jetzt, Axel, jetzt bin ich völlig, warum trinkt man es
Pandoras Box.
Nee, aber warum trinkt man es dann überhaupt?
Ja, warum trinkt man es?
Man könnte auch sagen, im Restaurant, machst du das manchmal, dass niemand käme im Restaurant auf die Idee, jetzt hier einen schönen Champagner von LVMH zu bestellen oder was auch immer, in Bordeaux, und sagt, bringen Sie mir bitte gleich so einen Spucknapf, wir spucken heute nur. Aber was das Geschmackserlebnis ist, wäre es dasselbe.
Ja, also Axel fragt ja die Frage immer, würdest du es auch trinken, wenn es keinen Alkohol hätte? Und dann sagen die meisten Leute, Sascha hat es auch gesagt, nein. Also, Alkohol ist schon so ein Stück weit, dass man ja irgendwas damit erreicht. Ja, und vor allem, wenn ich Wein beim Essen habe, versuche ich ja einen Schluck Wein zu nehmen. Dann muss ich den Wein runterschlucken. Und dann esse ich was dazu. Und wenn ich dann im Mund nichts mehr habe, weil der Wein sofort sich verabschiedet hat, weil der so dünn ist oder so leicht, dann schmecke ich nur noch das Essen. Wenn es aber der Geschmack im Mund noch so präsent ist von diesem Wein und ich esse was dazu und spüre, dass beide Sachen zusammen im Mund irgendwie besser sind als jede einzelne Komponente, dann ist es das perfekte Pairing. Dann passt der Wein sehr gut zu dem Essen.
Aber du müsstest nicht runter. Aber du müsstest nicht runterschlucken, oder? Du würdest ja erst essen, wenn du geschluckt
hast. Ich müsste den Wein nicht runterschlucken, aber das ist ja natürlich auch was Gesellschaftliches, dass ich natürlich im Restaurant nicht sage, ich spuck da die ganze Zeit neben meinem Geschäftspartner
oder es wäre gesünder.
Ja, aber es wäre natürlich auch dekadent, weil wenn ich eine Flasche Wein für 150 Euro, die hat der Winzer gemacht, damit ich sie trinke und nicht, damit ich ihm das wegspucke. Also das wäre schon sehr dekadent. Könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen und es wäre auch überhaupt nicht gesellschaftlich schön.
Nein. Michael, vielleicht kann ich da mal einhaken, weil ich finde, wenn man den Wein trinkt und er läuft einem doch wirklich noch hinten so ein bisschen hinunter, es hat ja auch manchmal einen, ein entwärmender Aspekt wäre jetzt übertrieben, aber wenn ich jetzt einen schönen, schweren Rotwein trinke, mit der sehr ausgewogen ist, dann habe ich irgendwie noch, ist halt quasi sogar noch von innen so ein bisschen nach. Vielleicht ist es sehr emotional formuliert, aber das habe ich tatsächlich auch im Gefühl. Natürlich sind unsere Geschmacksnuancen auf der Zunge, unsere Knospen, und wir können das alles schmecken, aber manchmal hat doch irgendwie auch, ja.
Also, und also wenn ich nochmal einhaken darf, das ist, also für mich geht es beim Rotweintrinken auch um die Wirkung des Alkohols. So, ne? Also das ist, ja, das gehört irgendwie dazu. Deswegen würde ich nicht auf die Idee kommen, den auszuspucken, außer in einer Situation wie dieser hier, wo ich einfach 4 Flaschen schaffe ich nicht. So, ne?
Also es ist natürlich so, auch wenn ich Weine verkoste und irgendwas macht mich total an, dass ich dann auch sage, ich trinke jetzt einen Schluck. Weil ich sage, oh, das möchte ich jetzt auch nochmal spüren oder wissen, wie es ist, oder es schmeckt mir.
Aber die Wahrheit ist doch, so Michael, du hast uns da verführt. Jetzt hast du uns in diese Welt der Weine gebracht. Und wir stellen fest, du selber trinkst eigentlich gar nichts.
Das stimmt.
Das ist wirklich so, ne?
Kannst trotzdem hin. Ja. Ich trinke schon ab und zu Wein, aber.
Aber selten, also, oder? Während Axel und ich hier einmal die Woche unterm Tisch liegen, bist du eigentlich...
Ja, aber ich mache das, ich verkoste ja heute mit euch, ich verkoste heute Abend im Restaurant, wo ich den Schluck auch trinke vom Gast. Wenn der den Wein bestellt, dann spucke ich das auch jetzt nicht aus neben dem Gast, wo er sagt, jetzt zahle ich den Wein. Ja, ich mache dir den auf, jetzt trinkt er meinen Wein und dann spuckt er meinen Wein auch noch aus. Das geht natürlich nicht. Ja, trinke ich also immer dann Schluck, dann Schluck, dann Schluck. Morgen, dienstags verkosten wir immer um 16 Uhr mit meinen zwei Sommelier-Kollegen hier Weine, die gerade anstehen. Das heißt, wir verkosten morgen nochmal 12 Weine. Ich habe heute in der Früh schon einen Winzer hier gehabt zu Besuch. Das heißt, wenn ich jetzt ständig hier alles immer trinken würde, was mir vors Glas kommt, wirklich, dann hätte ich ganz rote Augen, eine rote Nase, und das wäre.
Ja, aber das Umgekehrte ist ja, Axel, mein Gefühl ist, du trinkst eigentlich gar nichts.
Das stimmt nicht. Nee, also im Podcast testen, trinke ich Axel. Natürlich, im Podcast nicht. Trinke ich nicht, aber generell trinke ich schon. Also man kann mich schon einladen, ich mache auch gerne mit.
Leute, wollen wir jetzt, das ist aber echt, das war total interessant. Wir haben nachher noch eine Frage zu Robert Parker. Wollen wir dann jetzt, Trommelwirbel, ja. Axel, den
Sauvignon Blanc,
Cloudy Bay. Ich muss meinen holen, ich habe meinen bis zum letzten Moment im Kühlschrank gehabt.
Whispering kostet Angel? Gleich wieder Garden Spritz, 21,90.
Alles klar.
Jetzt sind wir schon so ein bisschen, heute ist schon ein bisschen ernsthaft auch hier vom Preissegment. Wir trinken jetzt hier schon.
Ja. Premium.
Ja, man, Premium ist gut, ja.
Kann man schon.
Obwohl es bei euch sehr gemixt ist, ne? Also ihr habt ja auch schon andere Premium-Weine. Große Gewächse, glaube ich, trinkt ihr auch zwischendurch mal, ne?
Von bis zu. Wir haben hier schon Weine für über 1.000 Euro getrunken, so ist nicht. Ne? Aber die gab es nicht direkt im Paket. Aber tatsächlich, ich glaube, das Interesse der Menschen an eher höherwertigen Paketen, zumindest was unsere Hörer betrifft, ist tatsächlich da. Also ich glaube, aber ich kann es auch verstehen. Ich meine, wenn ich jetzt mir denke, man hört uns 60, 70, 80 Minuten zu für einen Wein für 5 Euro, das ist der Aufwand wahnsinnig groß, finde ich. Da kann man schon sagen, nee, ich will was erfahren, wirklich über etwas, einfach ein bisschen. Und ich glaube auch, dass die Leute mehr Lust haben, wenn wir etwas massiv abfeiern, dann wollen das alle haben. Ne? Das ist irgendwie so, aber es ist eben ja nicht nicht
es passiert, aber es passiert halt manchmal auch nicht, dass wir zum Beispiel...
Es passiert oft nicht. Es passiert ab und zu, passiert es.
Manchmal sind Axel und ich begeistert von dem Aperitif und
Ich glaube, wenn Michi begeistert ist, dann wollen es alle haben, nicht unbedingt.
Das ist Cloudy Bay. Immer Cloudy Bay. Also Michael, 65 und 64 Folgen. Und jetzt ist es ein Schraubverschluss.
Immer haben wir das noch nicht.
Ja. Ist ein Schraubverschluss.
Ist ein Schraubverschluss. Ich weiß kurz ein, bevor Mick erzählt, was es ist, warum erzähle ich euch das oder warum habe ich das oft gesagt, weil es auch bei uns nach wie vor ein Wein ist, der viel getrunken wird. Aber man muss sagen, es steht für ein Synonym für Sauvignon Blancs aus Neuseeland. Das ist die Benchmark und man hat es diesem Weingut zu verdanken, dass Sauvignon Blancs überhaupt auf den Weinkarten dieser Welt, Sauvignon Blancs aus Neuseeland, auf die Weinkarten dieser Welt gekommen sind. Und dass dieser kleine Ort Marlborough, ja wirklich sehr, sehr klein, mit einem sehr spezifischen Klima auch und sehr geeignet für den Sauvignon Blanc, dass dieser Ort quasi weltweite Berühmtheit erlangt hat und eine Stilistik entwickelt hat, dass die Weine von dort ziemlich genau gut identifizierbar sind, auch für Leute, die nicht ständig diesen Podcast hören und alle Flaschenpakete mitbestellen. Und von daher ist es immer die Referenz, wenn man jetzt sagt, ich habe einen Sauvignon Blanc aus Neuseeland, wird man immer sagen, wo steht der im Vergleich zu Cloudy Bay. Mick, erzähl mal bitte was zu Cloudy
Bay. Also nochmal, ist es der beste Sauvignon Blanc aus Neuseeland oder ist es nur der erste?
Na, es ist nicht der, was ist der beste? Ja, es ist nicht, ich sage, es ist nicht der beste Sauvignon Blanc aus Neuseeland, es war natürlich nicht das älteste Weingut aus Neuseeland, aber es ist der Sauvignon Blanc aus Neuseeland, der die größte Internationalität hat, den es also überall gibt auf der Welt, den gibt es in den USA, den gibt es in Asien, den gibt es in, keine Ahnung was, in Südamerika, wirst du diesen Wein überall finden, weil er natürlich auch das Weingut eine Größe hat, mit dem Konzern im Hintergrund auch Mengen zu haben, um das zu liefern. Und das ist etwas, was seit vielen, vielen Jahren konsequent funktioniert. Also muss da eine gewisse Qualität dahinter sein. Und von daher, ob es der beste ist, das werden wir gleich jetzt sagen. Das werdet ihr gleich sagen. Es gibt viel teure Sauvignon Blancs aus Marlborough, ja. Es gibt auch viel, viel günstigere. Und der eine schmeckt so gut. Und du hast jetzt gerade, wir haben gerade diesen anderen Sauvignon Blanc hier, Mahuna probiert, ne? Vielleicht schmeckt der deiner Frau viel besser als der hier. So what? Aber du solltest einmal Cloudy Bay probiert haben, dass du mitreden kannst und sagen kannst, okay, jetzt habe ich eine Idee, wie der so schmeckt. Cloudy Bay, Mick. Warum nicht Sunny Bay? Also man will ja eigentlich positiv behaftete Ausdrücke finden und nicht eine wolkige Bucht haben.
Ja, also Cloudy Bay, da haben wir quasi einen Ort und eine Bucht genommen und die hat David Honen, der Wein oder der Gründer des Weinguts, verwendet. Also das ist im Endeffekt die Bucht nördlich von Marlborough. Also wenn ihr euch Neuseeland vorstellt, viel südlicher geht's ja kaum. Wenn wir noch weiter runtergehen, Central Otago ist tatsächlich das südlichste Weinanbaugebiet der Welt. Und etwas weiter drüben, also immer noch auf der Südinsel Neuseelands, liegt im Norden dieser Insel quasi Marlborough. Und das ist der Part, der quasi an die nördliche Insel schon ranguckt. Also ich will nicht sagen, du kannst rübergucken, das wäre übertrieben, aber er befindet sich eben am nördlichsten Zipfel. Dort ziehen diverse Winde, ziemlich starke Winde durch. Und was Michael eben schon sagte, wir haben da bestimmte klimatische Bedingungen, die eben auch viel Nebel erzeugen und viel Wolken. Und das war damals vor ein paar Jahrhunderten schon der Namensgeber für diese Bucht, Cloudy Bay. Und nach diesem Ort hat David Honen diesen Wein benannt, weil eben auch diese Weinreben nahe dieser Bucht stehen, nämlich im Wairau Valley. Das ist dann quasi das angrenzende Gebiet zu Cloudy Bay. Und so kam eben der Namensbegriff.
Das heißt, die Bucht gibt es wirklich?
Die Bucht gibt es wirklich, Cloudy Bay, okay. Ja. Mhm.
Und ist der Wein da dort günstiger eigentlich als hier, weil man ihn dort vom Hof kauft?
Ich war schon in Neuseeland, aber nicht bei diesem Weingut, weil ich damals noch nicht für den Konzern gearbeitet habe. Michael, du warst, glaube ich, vor Ort. Kannst du dazu was sagen?
Kann ich ehrlicherweise nichts sagen, weiß ich nicht, aber so wahnsinnig viel günstiger ist es auf keinen Fall auf dem Weingut. Das Weingut wirkt übrigens ziemlich klein, also wenn du dort mal bist und ich war dort, denkst du auch so, oh Mensch, so ein kleines, süßes Weingut. Und wenn du dann siehst, wo es den Wein übergibt, denkst du, oh krass, wo haben die das da alles her? Ne? Also das ist schon, und Marlborough sowieso ist sehr, also Blenheim ist die Hauptstadt da quasi von Marlborough, von dieser Weinregion. Wir haben da am Campingplatz gewohnt, das ist alles ziemlich, ziemlich klein. Also das ist so bekannt, aber es ist wirklich nicht sehr groß, aber da sind viele Weinberge dahinter, quasi hinter diesen
Weingut. Neuseeland ist ja eh relativ klein, ne?
Neuseeland ist, finde ich, extrem groß. Also wir sind es total verschätzt. Wir sind in Auckland gestartet und sind nach ganz in den Süden Martinborough, das ist quasi gegenüberliegend von Marlborough, und haben gedacht, naja, da fahren wir ein paar Stunden hin auf der Landkarte. Aber wenn du jetzt die Landkarte siehst von Neuseeland, quasi neben Australien ist es sehr, sehr klein, aber du fliegst ja allein von Australien nach Neuseeland nochmal 3 Stunden, weil es doch relativ weit weg ist. Und dann ist irgendwie 5 Kilometer nach Auckland ist die Autobahn vorbei. Also ist nichts wie German Autobahn einmal quer durch, sondern da bist du dann auf einmal, und wir hatten so ein relativ hohes Wohnmobil, es war sehr windig und ich musste immer gegen den Wind lenken und so weiter. Also es ist schon relativ groß und es ist auch die südliche Insel hat ja alles bis Gletscher und die
alles,
ganzen Sounds da, die ganzen, also muss ich sagen, aber das schönste Land, das ich jemals bereist habe.
Ja, ging mir auch so, weil du kannst eine Weltreise machen oder du kannst einmal durch Neuseeland fahren. Du hast, glaube ich, auf Neuseeland alles, was es auf der Welt so gibt. Und das mit den Gletschern, du bist ja an einem Tag noch am Strand, herrlich blaues Wasser und so. Und am nächsten Tag bist du auf dem Gletscher und denkst, gibt's doch gar nicht. Aber es ist einfach nur was ich 100 Kilometer entfernt. Jetzt aber, Axel, was riechst du? Und jetzt sind wir mal gespannt. Das Problem ist nur, glaube ich, die Erwartungen sind so hoch, dass es eigentlich nichts Tolles sein kann mehr, oder? Axel, wie sieht es bei dir aus?
Nö, also ich bin eigentlich fast positiv überrascht.
Oh, guck mal, das ist das beste Kompliment.
Ja, weil ich weiß nicht, wir hatten ja diesen Tahuna, oder hieß der Tahuna tatsächlich, den wir hatten? Den Sauvignon Blanc, den wir...
Klar, Lars hat ihn ausgedrungen, er weiß, wie er heißt.
Hallo? Du bist der Experte.
Ja. Also so
hieß der, ja.
Tahuna Reserve.
Ja, genau. Jedenfalls, der war ja sehr doll. Also sehr, sehr... Genau, also hat auf jeden Fall sehr intensiv gerochen, war dann im Geschmack gar nicht, also, aber war schon opulent. Und der hier ist so ein bisschen dagegen fast etwas zurückgenommener, finde ich, im Geschmack. Und ich finde, dass er irgendwie gelb riecht und irgendwie grünlich schmeckt. So. Und das finde ich irgendwie
gelb,
überraschend.
Axel, wenn ich fragen darf, gelb, was ist für dich gelb?
Tja.
Das ist eigentlich die Axel-Frage immer.
Es ist eigentlich meine Frage, deswegen muss
ich. Ja, total, ja.
Aber so ein bisschen, also ich rieche schon so, oder glaube, so ein bisschen Pfirsich irgendwie zu riechen. Und glaube, vielleicht so, also wenn ich mich für einen Apfel entscheiden müsste, dann wäre es eher ein gelber Apfel. Mhm. Und habe das so ein bisschen in der Nase und finde aber, dass da so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen grasig oder.
Ja, aber du hast recht, er ist viel dezenter als andere, Sauvignon Blancs, ne? Das ist natürlich...
Jetzt meine Frage an dich, Lars. Was meinst du mit dezent?
Es ist nicht anderes. Sauvignon Blanc sind ja so parfümiert. Weißt du, riechen wie so ein, als ob du irgendwie... Und das ist bei dem ja... Ich finde, er riecht schon wie ein Sauvignon Blanc. Aber nicht so... Weißt du, die springen ja sonst... Sonst springen sie dir doch entgegen und sagen, hallo, ich bin ein Sauvignon Blanc. Weißt du, und du denkst, wer hat da irgendwie irgendwas reingeschmissen? Das ist bei dem ja jetzt nicht so.
Okay. Ja, oder? Es ist interessant, wie die Wahrnehmung ist. Also wenn ich den Wein beschreibe oder auch mit Gastronomen verkoste zum Beispiel, dann ist eigentlich genau das, wo wir immer sagen, wow, der springt mir so in die Nase. Jetzt weiß ich nicht, was ihr in der Vergangenheit alles so verkostet habt, aber ich finde, es ist ein viel aromatischer, finde ich, kann eine Nase nicht sein. Das ist meine Wahrnehmung.
Okay.
Aber ich verstehe auch vielleicht das, was ihr mit dezent meint, weil es eben nicht überladend ist, sondern sehr frisch und vielleicht auch wieder hier ein bisschen mineralisch und ja, bisschen Salzigkeit, grüner Apfel, aber da habt ihr ja schon viele Aromen genannt, die genau hier drin vorkommen. Weißer Pfirsich, Passionsfrucht, vielleicht ein bisschen vielleicht so ein bisschen Limettenabrieb, und das kommt vielleicht in diese dezente Säurerichtung.
Aber findest du auch, dass er anders riecht, als er schmeckt, oder kannst du damit nicht so viel anfangen? Mhm.
Also ich finde, in der Nase ist ja was, genau was ich eben sagte, ich habe da total weißen Pfirsich, Limettenabrieb, so ein bisschen Zitronigkeit, Passionsfrucht. Am Gaumen, finde ich, hat er schon irgendwie einen netten Schmelz, und da kommt für mich eher diese salzige, schöne, geradlinige Säurestruktur durch. Ich finde es ein sehr sauberer, vielleicht ist das auch, was dezent ganz gut auch trifft, ein sehr sauberer Sauvignon Blanc.
Ja, hast du das nicht auch bei anderen Sauvignon Blancs, sagen wir mal bei nicht so guten, günstigeren, dass du denkst, wenn du es riechst, dass du denkst, ich könnte auch eine Flasche Parfum aufgemacht haben. Mhm. Also irgendwie so, und dann schmeckt, und das, ich finde, das nimmt dann den ganzen, und hier ist es ja nicht so. Das ist dieses Aufdringliche. Michael hat noch gar nichts gesagt. Ich bin ein bisschen irritiert, Michael, weil wir reden uns hier um Kopf und Kragen, und du denkst so, Jungs, jetzt sage ich es euch mal, wie es wirklich ist.
Nein, es ist ja euer erster Sauvignon Blanc, Cloudy Bay, deswegen gibt es übrigens auch einen Chardonnay und einen Pinot Noir, aber wenn man über Cloudy Bay spricht, meint man eigentlich in der Regel immer Sauvignon Blanc, es sei denn, man sagt was dazu. Und es gibt auch noch einen drüber hinaus, Tecoco, einen, ist das Single Vineyard Mix oder ist das einfach es nur eine...
Es sind deutlich weniger Plots, also so ein Cloudy Bay, den wir jetzt hier trinken, der kann schon mal aus 80 bis 90 verschiedenen Plots küvitiert sein.
Was sind Plots? Verschiedene Lagen, Weinberge?
Genau, also ja, okay. Es sind verschiedene, ja, Mikroparzellen. Also es gibt dann Weingüter, die teilen wirklich sogar noch gefühlt noch die Rebreihe voneinander. So ganz genau man weiß nicht. Man guckt immer so ein bisschen nach Terroir. Okay, wie teilt man? Wie gesagt, im Sauvignon Blanc haben wir dann so 80, 90 Plots oder kleine Regionen, die wir dann assemblieren. Aber beim Tecoco, um deine Frage zu beantworten, haben wir so vier bis fünf ganz genaue Gegenden und Plots, die wir benutzen für diesen Sauvignon Blanc, den wir, by the way, ins Holzfass stecken. Was ja relativ rar ist, gibt's ein paar, aber wer, sag ich mal, Cloudy Bay Sauvignon Blanc klasse findet und sagt, Mensch, oder das holt mich irgendwie ein Stück weit ab, Aber ich würde gerne noch mal einen Schritt drüber gehen. Dann ist der Tecoco ein Wein, der durch den Holzeinfluss natürlich noch mal eine ganz andere
Aromatik. Das heißt, der ist nicht im Holz hier, Cloudy Bay.
Der ist je nach Jahrgang, aber es sind 5% ist der im Holz. Das ist aber primär altes Holz, größeres Holz, um so einen leichten Schmelz mit reinzubringen. Das hat eher eine kleinen Winzereinfluss, wo man so eine kleine Handschrift mit einbringt, aber eigentlich ist das Stahltank, ja.
Und dieser Tecoco. Genau, also ich wollte nur sagen, dass es das auch noch gibt, weil falls mal jemand sagt, boah, da, ich habe einen Cloudy Bay gesehen, der kostet aber über 50 Euro, Wahnsinn, wie teuer der ist. Nee, es gibt eben vielleicht noch, da steht dann ein kleiner Tecoco drunter und dann weiß man, okay, das ist aber ein anderer Wein, der ist im Holz ausgebaut und viel limitierter und kleiner und auch, finde ich auch spannend, anders. Als der hier. Ich sage kurz was zum Wein, Axel, und dann gehst du dir. Ja, aus meiner Sicht ist das genau, was Mick gesagt hat. Was ich schon finde, dass da ist, dass es sehr, sehr klar und leuchtend und strahlend ist. Aus meiner Erfahrung, und viele bilden sich auch über diesen Wein ein Urteil, ohne dass sie ihn lange getrunken haben. Also viele labern das nach, was die anderen auch labern. Und wenn du dann sagst, dann hast du das letzte Mal Cloudy Bay getrunken, also schon 5 Jahre her, dann hat sich natürlich auch viel getan damit. Also es gab, finde ich, Jahrgänge, da war sehr viel grünes Gras. Also dann hat es gerochen, wie wenn du gerade mit dem Rasenmäher bei dir zu Hause zugange warst. Und das fand ich schon sehr, sehr aggressiv und fand es auch zum Essen schwer kombinierbar mit irgendwas anderem. Und ich finde, hier ist eine sehr gute Balance gelungen aus Zucker und Säure. Ich finde, es wirkt nicht zu süß, was Sauvignon gerne mal sein kann. Ich finde, es ist nicht too much. Es nervt mich nicht, wenn ich reinrieche. Ja. Ich habe aber wirklich auch diese exotischen Früchte auch da und eher und am Gaumen dann aber so ein bisschen was Rotbeeriges, ja, was ich auf jeden Fall in der Nase so am Anfang noch nicht hatte. Die Stachelbeere ist eher dezent, ein bisschen die Exotik. Und danach finde ich es eigentlich sehr, sehr elegant. Ich meine, und Marlboro liegt tatsächlich am gleichen geografische Breite wie zum Beispiel die Loire, also die Sancerre-Region. Und das finde ich jetzt bei dem Wein, geht schon durchaus auch ein bisschen in diese Richtung. Und das ist für mich auch neu. Also ich finde schon, dass das ein sehr internationaler Wein ist und trotzdem weiß ich, wo er herkommt. Aber das glaube ich, dass es, weiß ich, ob es gewollt ist oder nicht, in so einer großen Bude ist wahrscheinlich nichts ungewollt, aber das mag ich eigentlich. Also es ist, glaube ich, nicht mehr so quietschend, wie es mal war schon in der Vergangenheit.
Aber gleiche geografische Breite wie die Loire? Mhm. Dann irgendwie... Spiegelverkehrt auf der Südhalbkugel oder?
Also uns hat mit das Bertold Salomon, der hat ja wir machen unseren Wein damit,
ja,
mit Salomon und Danus eben gesagt, dass es die klimatischen Bedingungen quasi identisch sind mit der Loire. Das hat man nicht so auf der Uhr, weil ich dachte auch, es wäre wärmer oder so. Das ist ja nicht geografisch, sondern einfach nur klimatisch genau das Gleiche. Aber es ist wirklich hundertprozentig zu vergleichen. Auch was Regenfälle betrifft, was Abendstemperaturen betrifft, maximale Tageshöchsttemperaturen. Also es hat dann nicht immer 40 Grad, ist einfach so. Und dadurch bleibt auch diese Frische da erhalten. Und es sind aber, glaube ich, auch gewisse Dinge, die dort vorherrschen, die diese Weine genauso besonders machen. Und das funktioniert vor allem bei dieser Rebsorte so. Also der Chardonnay dort schmeckt nicht so fruchtig wie der Sauvignon Blanc, obwohl er auch dort wächst. Aber der Sauvignon Blanc, der hat da ein gewisses Wohlfühlklima, das genauso eine Stilistik der Weine dann eben rauskommt. Und kostet 27,90. Würdet ihr das dafür bezahlen? Das ist ja auch schon mal eine gute Frage.
Nicht für die Flasche, weil das Design ist schon irgendwie im Supermarkt würde, also wenn da 5,99 steht, würde ich denken so, boah, echt? weil das Design schon, also ich finde ja diese Schraubverschlüsse super, so, weil ich das total praktisch finde und ich habe auch gelernt, dass das kein Zeichen dafür ist, dass ein Wein nicht gut ist oder sowas. Aber er sieht halt einfach nicht nach 27 Euro aus.
Aber ich finde, er schmeckt da. Das finde ich schon. Ich finde schon, es ist schon tatsächlich, nachdem wir jetzt nach 64 Folgen ihn geschmeckt haben, es ist der beste Sauvignon Blanc. Wir haben ja den direkten Vergleich vor 2 Wochen gehabt mit von Winning im Holz ausgebaut. Den Sauvignon Blanc, den wir auch, glaube ich, beide Axel nicht so aufdringlich fanden, nicht so parfümiert, das waren die gleichen Sätze.
Ja.
Aber ich finde, das ist nochmal eine andere, und er schmeckt so nach Neuseeland, finde ich. Also wenn man mal da war, ist das, die Erinnerung ist Die Geschmackserinnerung ist genau dieser Geschmack.
Das Land im Glas, sagen wir immer dazu.
Ja. Das Land im Glas, ja, aber das stimmt.
Also das versucht man auch. Also ich glaube, dass viele Winzer auch eben natürlichen Einfluss darauf haben und es gibt auch bekannte Winzer dort, aber man möchte eher das Terroir wiedergeben. Und es gibt natürlich auch Winzer in anderen Regionen, die wollen sich zu 120% selbst verwirklichen und machen die verrücktesten Dinge. Und ich glaube, das trifft jetzt nicht nur auf Claudie Baer, sondern auch viele andere Weine dort zu, dass man versucht, okay, zu sagen, dass man das Terroir widerspiegelt.
Was kostet es bei euch in der Hanselounge schon eine Flasche, wenn man die bestellt?
55 Euro.
55. Aber ist wahrscheinlich.
Preis, ne?
Aber
nichts zu verhandeln.
Aber ist wahrscheinlich tatsächlich einer, wenn man sagt, also Claudie Baer wird sehr, sehr viel bestellt bei euch wahrscheinlich, ne? Weil das viele kennen.
Ja, es wird viel bestellt. Nun haben wir gasweise unseren eigenen auch aus der Region, aber trotzdem wird das noch viel bestellt. Also einige hundert Flaschen im Jahr brauchen wir schon davon. Und wird auch viel mitgenommen, auch von Leuten, die sagen, ich nehme mal zwei Kisten mit und so, die das zu Hause auch trinken. Hat sich auch entwickelt. Man kostet jetzt hier 27,90, gibt es oft im Netz, muss man sagen, gar nicht mehr unter 30. Also das ist der Preis schon auch gut hier. Aber gab es früher mal halt noch für 20, vor ein paar Jahren, aber wie alles andere, auch das nicht mehr.
Ich mag das, Axel, oder? Man könnte jetzt den ganzen Abend diese Flasche trinken. Aber das ist wahrscheinlich dieser erste Moment. Michael, bei dir ist es schon ein Gewöhnungseffekt.
Das ist bei mir persönlich oder bei uns im Laden?
Nein, bei dir. Wenn man das zum ersten Mal trinkt, ist es ja, das haben wir dir immer voraus, Axel und ich, dass wir Sachen zum ersten Mal trinken. Du sagst ja, das habe ich schon 40 Mal.
Ja. Aber ich glaube, das ist auch der Vorteil von dem Podcast, weil es einfach authentisch ist. Weil ich glaube, es nutzt sich schnell ab, man ist schnell so in ein Klischee, wenn ich im Wein sehe, vorher habe ich eigentlich meistens schon eine Idee, was jetzt gleich kommt, und das ist schon mal schlecht. Ja. Es ist schon toll, wenn man in gewisser Weise jungfräulich an die Sache rankommt, wenn man überhaupt noch keine Vorstellung hat, und dann kann man es auch fairer einschätzen und dann kann man sagen, okay, das wollen wir ja auch machen. Du sollst trotzdem mal probiert haben, weil ich glaube, wer es den Horizont erweitert, und dann muss jeder selber wissen, bin ich dafür 27,90, mache ich das oder mache ich es eben nicht und kaufe mir zwei Folgen Sauvignon Blanc, wo wir sagen, der kostet, weiß ich nicht, 15,90 oder 16,90, kriege ich zwei Flaschen dafür, würde ich lieber machen, oder sage ich, nee, ehrlicherweise ist es dann schon so, und wenn es halt dann mal was sein soll, dann mache ich so eine Flasche dann eben auf, weil es mir einfach besser schmeckt. Das kann ich nur herausfinden, wenn ich es probiere.
Und man kann doch total, Mick, man kann total posen. Ne? Man sagt, wollen wir jetzt nicht mal einen Claudie Baer trinken? Das ist das so, weil das so ein Ding ist, was jeder schon mal irgendwie, oder was viele schon mal gehört haben, ohne es getrunken zu haben, wie Michael gerade zu Recht sagt.
Ah, also ich glaube, Claudie Baer ist auch eine Marke, wie so vieles, und es sind auch emotionale Werte. Ne? Also warum tragen Leute ein Balenciaga-T-Shirt für 250 Euro, ist auch nur aus Baumwolle, und vielleicht für 3 Euro raufgestickt, um das jetzt mal so ganz provokativ zu formulieren. Ich glaube, die Leute wissen, was sie hier im Glas haben. Sicherlich ist auch ein bisschen Pose dabei. Seltenerweise haben wir auch mal ein paar Magnum-Flaschen da. Das ist natürlich auch mal ganz interessant, sowas zu trinken. Ja, ich glaube, wie Michael das sagt, es gibt auch viele andere Sauvignon Blancs, und es gibt auch den Hanselounge Cuvée.
Oh.
Darf man nicht mehr so oft sagen, okay.
Nee, gibt es eigentlich noch andere Clubs in Hamburg? Nein, glaube ich nicht mehr, ne? Die sind alle jetzt.
Können wir noch ein paar aufzählen. Ja.
Alle bleiben.
Wo geht denn eigentlich die Geschäftsführung der Funke Mediengruppe hin?
Das ist eine gute Frage. Aber wir müssen jetzt zum Rotwein kommen. Michael, du bist heute so ernst, Michael. Nein,
ich bin gar nicht ernst. Ich bin frohlockend, weil ich jetzt auch weiß, was gleich noch kommt. Das wird euch jetzt richtig die Schuhe ausziehen.
Nein, wie? Aber ja. Ich fand diese drei Weine, auch in ihrer Unterschiedlichkeit, das hat mir schon große Freude gemacht gerade. Das ist gut gewesen bisher. Und jetzt wird es noch besser mit dem Rotwein?
Ich glaube ja.
Krass, ein Syrah.
Ich glaube wirklich, ja.
Ein Syrah, hast du gesagt? Mick hat schon eingeschenkt. Das ist natürlich.
Also ihr müsst auf jeden Fall das einmal auch kurz vinieren, das Glas, weil Sauvignon Blanc doch am Ende, auch wenn wir sagen, es war eleganter oder so, ist er trotzdem sehr, sehr aromatisch, die Rebsorte. Und jetzt haben wir einen Shiraz aus Australien.
Shiraz, okay.
Genau, vom Margaret River. Mick wird uns gleich erzählen, wo es herkommt. Cape Mentelle heißt das Ganze und hat auch einen Schraubverschluss. Und ich erzähle euch nicht, was die Flasche kostet, sondern ihr probiert erstmal oder ihr schenkt.
Ja, aber weißt du, mit der Flasche, was sie kostet, das ist ja, wir sind ja nicht doof, Axel und ich. Wir sehen den Schraubverschluss und wir sehen den Rotwein. Und wir wissen, der Claudie Baer kostet fast 30 Euro. So. Wir wissen nicht, was das Paket kostet, aber es wird ja nicht weit über 60 Euro kosten. Oder doch diesmal?
Doch, diesmal.
Okay, dann. Aber kann es sein, dass dieser Wein nicht der teuerste ist, den wir jetzt trinken?
Kann nicht sein, nein.
Ist es der teuerste?
Ja.
Er ist noch mal teurer als der Cloudy Bay. Ja, er kostet über 30 Euro.
Nein, nicht über 30, aber 30.
Weiß eigentlich nicht. Wie? Du machst eine Folge mit Cloudy Bay und da ist Cloudy Bay nicht der Superstar?
Völlig richtig.
Aber ihr werdet gleich in der Geschichte erfahren, warum es Ähnlichkeiten gibt, warum es vielleicht beide Superstars sind.
Und wir haben noch 10 Minuten, das ist geil, wir müssen ein bisschen überziehen heute, glaube ich. Ein bisschen, aber erzähl, Mick, was ist jetzt, also die Geschichte ist jetzt, also der Preis ist besser als der Cloudy Bay und die Geschichte ist noch besser als Whispering Angels?
Ja, noch besser. Also wir haben nur gute Geschichten auf Lager bei FVMH, das ist quasi unser Zweitjob, Geschichten zu schreiben. Aber die stimmen ja auch, das ist das Schöne daran.
Ja, die stimmen, auf jeden Fall auch mit den Engeln, glaube ich.
Das genau, ja. Also ich kann hinfahren. Ich war in der Kapelle, ja. Oder von zwei.
Hallo, die Kapelle.
Sind wirklich da. So.
Ja, ja, ja. Michelangelo.
Genau. Also vielleicht nur mal ein, zwei Sätze zu Australien. Das finde ich schon interessant, dass Australien ein verdammt großes Land oder ein Kontinent ist. Und man immer denkt, ach ja, nee, ich habe schon mal einen Shiraz aus Australien getrunken, das ist nicht so meins. Das ist so, als wenn man sagt, nee, Weißwein aus Europa, das holt mich nicht so ab. Mhm. Also man darf da, glaube ich, nicht so verallgemeinern, wenn man sich überlegt, dass es von Perth nach Brisbane so weit ist wie von Madrid nach Moskau, dann ist das schon verdammt weit. Also dass du mal von der Breite des Landes, was für klimatische Unterschiede man haben kann. Und ich sage das deswegen, weil wir mit Cape Mentell einen Wein haben, der aus Margaret River kommt. Und Margaret River liegt eben, ich nenne das jetzt mal südwestlich, ganz unten links auf der Map. Und zwar 3 Stunden noch von Perth entfernt, fast, glaube ich, mit dem Auto müssten es ungefähr sein. Also viel weiter in der Einöde kann man dort unten nicht sein.
Wollte ich gerade sagen, viel einsamer geht es nicht, ne, oder?
Genau, genau. Da wurden schon in den 60er, 70er mal ein paar Weine angebaut. Es war eins der meistverkaufste trockene Weißwein, hieß White Burgundy, in der Nähe von Perth, so verdammt warm noch. Und man ist noch weiter runtergegangen Richtung Margaret River. So heißt nicht nur die Region, sondern auch die Stadt und auch der Fluss. Und dort hat man eben ganz andere klimatische Bedingungen wie im Rest Australien. Vielleicht Limestone Coast, das kommt dem Ganzen noch näher, wer sich so ein bisschen mit Australien auskennt. Sonst ist der Rest aber alles, was so über Perth oder Brisbane ist, dann wird es einfach zu heiß für den Weinanbau. Da ist man da schon über 23, 24 Grad Durchschnittstemperatur und das ist zu warm. Und in Margaret River ist man eben etwas kühler, jetzt nicht so wie vielleicht bei Cloudy Bay, aber ähnlich. Und dort hat David Honan, den haben wir eben schon gehört, als ich Cloudy Bay erwähnte, das war sein erstes Weingut, das er in den 70er Jahren gegründet hat. Sein Vater, der hat dort, eigentlich hatte er eine Rinderfarm und hat aber gedacht, Mensch, läuft das nicht ganz so gut? Und der Sohn hat, David Honan hat in Kalifornien Weinbau studiert. Und dann hat er eben angefangen, dort als einer der ersten, wie auch in Neuseeland, Cabernet Sauvignon zu pflanzen, in 71 auch schon Shiraz. Und es ist eben eine besondere Region, vom Boden her, vom Klima her. Deswegen finde ich, haben wir hier so einen Shiraz, der eben nicht so ganz die Schwere aus dem Barossa Valley hat, aber eben auch trotzdem eine leichte Würze, wie vielleicht aus der Rhone, wo ja die Traube ursprünglich herkommt. Also ein sehr spannendes Projekt und eben ein Pionierarbeit, würde ich mal sagen.
Das heißt, wir reden der gleiche, der Mensch, der Winzer, der Cloudy Bay gemacht hat, hat auch diesen Wein gemacht.
Genau, genau. Also krass. Der David hat in den 70ern das gemacht. Vielleicht ganz interessant, dass in den 82 oder 83 gab es eine Trophäe für den Cabernet Sauvignon, den er als Flaggschiff des Hauses eigentlich gemacht hat. Und das Jimmy Watson Trophy, der hat auch mal Penfolds Grange, hat glaube ich auch schon da ein paar abgeräumt in Australien. Und dieser Wein hat ihn ursprünglich auf die Weinkarte gebracht. Und dann kamen eben Leute aus Neuseeland und gesagt, Mensch, probier doch auch mal den Wein aus Neuseeland. Und das war eigentlich der Punkt, warum er gesagt hat, jetzt mache ich nicht noch Cape Mentell in Australien, sondern eben auch dort drüben in Neuseeland Wein. Das vielleicht mal so kurz noch zum Winzer.
Und wir sind jetzt gespannt, Michael, es riecht schon irre. Mhm. Aber also wenn du sagst, es ist mega, denkt man natürlich schon, Axel, es riecht schon irre, man muss sagen.
Ja, ich muss ja den Druck erhöhen hier bei euch, mal ein bisschen Schwung in die Bude bringen. Also in Australien vor allem bekannt die Region rund um Adelaide. Ne? Da gibt es das McLaren Vale, da gibt es das Barossa Valley, dann gibt es das Mornington Peninsula, ein bisschen die Küste rauf. Und deswegen ist quasi der Margaret River schon hierzulande nicht ganz so bekannt. Und ich finde, die Weine schmecken eben auch ein bisschen anders. Und deswegen ist, glaube ich, heute schon ein Podcast, wo viele, vieles Neues auch auf euch zukommt. Aber erst mal die Nase, du probierst schon, Lars, und schwelgst schon.
Das hätte ich nicht, weil ich dachte jetzt sozusagen, Cloudy Bay ist vorbei und jetzt kommt noch irgendwas, weil es 4 Flaschen sein müssen.
Nein, sagen wir nie. Nee, nicht einmal haben wir irgendwas nur, weil es vier Flaschen sein
müssen. Ja, gab es auch. Aber, nee, aber das ist jetzt wirklich...
Nein. Okay, nur ein Bier mitbringen sollen, ja.
Nee, aber das ist jetzt wirklich... Das finde ich jetzt überraschend, oder Axel? Das Ding jetzt am Ende?
Ja, finde ich. Also ich finde es super.
Ich finde es... Darf ich fragen, habt ihr es ein bisschen...
Bisschen gekühlt.
Gestellt habt, oder habt ihr es aus dem Keller geholt, der neben der Heizung steht?
Nee, schon
oder ein bisschen gekühlt. Oder im Regal, meine ich?
Nein, schon ein bisschen gekühlt. Ist nicht gut?
Das, doch, auch so? Doch, genau, das ist vielleicht schon sehr wichtig, dass Warum? Man eben so einen Wein ähnlich auch zur Region passend ein paar Grad kühler trinken kann und eben nicht zu warm, weil dann auch die Tannine und der Alkohol sicherlich in den Vordergrund rücken. Und ich glaube, hier geht es viel um Primärfrucht, also um das, was eigentlich von der Traube kommt, nämlich von Shiraz. Und die steht ja nun mal mit einem Drittel der Rebflächen, die in Australien sind, ist Shiraz. Das ist also schon eine Rebsorte, die fürs Land steht. Deswegen.
Was für Frucht... riecht ihr und schmeckt ihr?
Also in der Nase finde ich es, also ich bin überwältigt nach wie vor, weil am Gaumen ist es so samtig, also so am Gaumen ist es so wahnsinnig,
Also das ist der Hammer, das ist so der Hammer.
So umarmend, also am Gaumen ist es so umarmend, das ist echt ein, so ein bisschen die Sprache verschlägt kurz. Also die Nase finde ich ist... ist Shiraz mit ein bisschen grünlichen Komponenten, kräutrigen Komponenten, vielleicht ein bisschen sogar, was für australische Shiraz nicht unüblich ist, was auch in den Taschentüchern drin ist, also Menthol oder so, ein bisschen in diese Richtung, also sehr, sehr, sehr intensiv auch. Und dann hast du es am Gaumen, wie gesagt, als erstes Mund.
Aber Frucht?
Ja, die Frucht schon, das ist aber eher so, würde ich sagen, das sind so, ist so wirklich so ein Beerenkompott, teilweise auch helle Beeren, die ich rieche, gar nicht so dieses ganz dunkle, sondern eher ein bisschen hellere, vielleicht ein bisschen Himbeere auch, ein bisschen Pfeffer vielleicht. Das, was der grüne Veltliner nicht hatte, hat der jetzt diesen Pfeffer.
Kirsche
habe ich, aber alles eher so, also nicht so vanillig süß. Also nicht vanillig süß, sondern eher herb von der Nase auch, ja?
Lars? Ich finde, er hat eine unfassbare Länge.
Jetzt haben wir es, ja.
Nee, aber der Geschmack geht ja gar nicht mehr weg, oder? Er geht ja gar nicht mehr weg, der Geschmack.
Ja, das ist schon wirklich, also in meinen Augen hat er einen langen bis sehr langen Abgang jetzt, um das mal
aufzugreifen. Aber das ist Hast du dieses Caipirinha-Feeling, sag ich beinahe so am Ende, diese Mischung aus süß und sauer und salzig, das so lange bleibt? Das ist bei mir so.
Es kommt so ein bisschen Karamell sogar in den Mund, wenn der Wein runtergeschluckt ist, finde ich. So ein bisschen schwarzes Karamell.
Ein bisschen Zeder und Holz habe ich auch hinten. Also es hat schon was Zedriges. Rauchig wäre vielleicht übertrieben, aber so ein leichter Rauch. Ich finde auch vorweg, also Michael, ich glaube, ich stimme dir zu 100% zu. Ich habe noch so ein bisschen was bisschen Zimtiges irgendwie, so ein bisschen gewürzig. Und auf der Flasche, da seht ihr auch diese Mari-Bäume, die stehen quasi für, ja, es ist ein bekannter australischer Baum, so eine Eukalyptusart. Und die Eukalyptusbäume stehen dort auch überall. Und ich glaube auch, dass diese Mari-Bäume und diese ganze Biodiversität auch Einfluss auf Weinreben hat. Ich bin jetzt kein Önologe, aber ich habe genau, was Michael beschrieben hat, oder ihr vielleicht auch, schmeckt. Dieses doch ein bisschen mentholige, kräutrige, also es hat eine tolle Balance zwischen Frucht und Kräutrigkeit und dadurch, glaube ich, bleibt er eben auch so lange am Gaumen.
Und Land im Glas, oder? Mhm. Region im Glas vielleicht eher in dem Fall, aber es ist ein Geschmack, Michael, tatsächlich, das gibt es doch gar nicht, wie wir ihn so auch noch nicht hatten.
Aber echt? Kräutrigkeit, dann Menthol und
Ja, Eukalyptus, ja gut.
Eukalyptus ist eigentlich, würde man eher sagen, Eukalyptus ist eher das, was ich auch gesucht habe als Menthol. Menthol hört sich wirklich medizinisch an, aber Eukalyptus ist eher so dieses grünliche, sehr intensive, hast du oft bei australischen Shiraz auch, dass du hast Eukalyptus auch hast, das ja dann ein bisschen dieses ganz saftig-fruchtige überzieht und dadurch wird es, finde ich, auch ja, spannender für mich auch zu riechen schon, wenn es nur riecht wie so ein Weingummi. Ne? Also das ist dieses...
Vielleicht ein bisschen das Terroir, also wenn du... Das ist ja sehr steinig und sehr eisenhaltig und ich glaube, manchmal kann man es auch so ein bisschen als Eisennoten beschreiben. Das hört sich jetzt vielleicht auch nicht ganz so optimal an, aber es hat was, finde ich, auch was Eisenhaltiges, dieser Wein.
Und dieses umarmende, Michi, was du gesagt hast, was meinst du damit?
Das ist für mich nur, das ist im Mund. Also sobald ich es in den Mund nehme, denke ich mir, wenn ich es im Mund habe, schon so, Gott, wie, also ja, ob dich jemand in den Arm nimmt. So, also umarmt, ne? Nicht, und das finde ich ist so, so ist das, weich, ist das, sanft.
Ist das haptisch sozusagen? Also ist das
ja, auch Mundgefühl auch haptisch, oder ist aber das auch ich spüre, der Geschmack? Na, am ersten ist es im Gaumen, weil ich merke, dass das Tannin eher dann zurückhaltend ist. Also das hätte ich ja sofort im Mund auch, wo ich gleich merken würde, so, das fängt schon an zu ziehen, noch bevor ich es überhaupt runterschluck. Und es ist schon, finde ich, wirkt diese, ich meine, der Wein ist auch kein leichter Wein, das hat relativ viel Alkohol. Alkohol ist auch Geschmacksträger, ja. Und das ist etwas, was du dann schon auch merkst. Es stört mich aber nicht. Also auch wenn ich ihn am Ende kommt es mir nicht alkoholisch vor. Es kommt mir nicht bitter vor. Es ist aber einfach da und der Alkohol gibt einfach sehr viel, sorgt eben auch für den Ausdruck bei diesem Wein. Aber es ist so viel Frucht dann auch da, dass es nie eben dann in dieses Bittere abdriftet. Und das, wenn es dir gelingt, dass du den bei irgendwo 14 Grad, 15 Grad ins Glas kriegst, also viel wärmer. Ich glaube, wenn du den bei 19 Grad einschenkst, ist schon auch schwierig. Dann verliert er den Charme und diese Frische, was Nick auch meinte, schon ein bisschen. Und deswegen ist in dieser Temperatur das jetzt gerade, finde ich schon echt, echt stark. Und man muss sich von dem Schraubverschluss, wenn man das als Indikator nimmt, da sind wir einfach noch ein bisschen zurückgeblieben hier in Europa. Aber da lachen uns die Australier aus, weil die haben also Weine für 600 Euro im Schraubverschluss und für 800 Euro. Echt, ja. Und von daher sind wir da. Es ist der beste Verschluss. Zumindest wenn du eine Flasche kaufst, kann die nicht Kork haben, wenn das dicht ist. Stimmt. Und jede Flasche schmeckt gleich. Es gibt keine Unterschiede und das ist schon, gibt es eine Philosophie und fertig. Aber in der Regel brauchst du auch weniger Schwefel, wenn du einen Schraubverschluss hast.
Sehen eigentlich auch alle Flaschen gleich aus? Ist das eigentlich immer so bei Wein? Also ich meine Verpackung, ja, ich meine, wenn man jetzt, was weiß ich, Verpackung von Produkten dran denkt, dann sehen die halt in verschiedenen Ländern unterschiedlich aus, weil die Marktforschung sagt, da muss halt mehr Gelb rein in England oder whatever. Ist das so, dass die Etiketten mal gleich sind auf der Welt?
Sehen die, bei euch sehen die doch immer gleich aus, Mick, oder? Der Cloudy Bay ist ja nicht jetzt irgendwie, da ist nicht irgendeine kleine Sonne zu erkennen in Chile, weil Chile sehr, sehr häufig die Sonne scheint oder so. Ne? Also,
länderspezifisch sagen jetzt nicht irgendwie, Cloudy Bay muss in Deutschland mehr grau sein, weil irgendwie die Leute gern graues Wetter mögen, sondern man macht es. Also natürlich muss man die Rücketiketten verändern aufgrund des jeweiligen Importmarktes. Das ist ja schon immer sehr spezifisch, aber meistens wollen wir schon eine energetische DNA in jedem Land haben. Das eben auch, gerade bei unseren Marken, die ja weltweit vertrieben werden, dass der Konsument sagt, Mensch, ich habe in New York am Times Square den gleichen Cloudy Bay Sauvignon Blanc wie in Berlin am Kudamm, ne, in einem wunderschönen Private Club. Und
so. Hanselausch.
Ja. Nein, Leute, das ist so ein bisschen die Hergangsweise. Und natürlich verändern sich Etiketten. Wir versuchen, glaube ich, immer das Terroir auch wieder zu spiegeln. Ihr könnt sogar bei Cape Mentel könnt ihr sogar haptisch da so rüberfassen. Da merkt ihr sogar diese leichten Rillen. Das soll eben auch den Boden, das Terroir widerspiegeln, auch die Mari-Bäume. Also wir versuchen das schon etwas emotional aufzuladen, aber ich finde, das gelingt auch und das ist auch das Schöne an dem Wein. Sonst könnten wir auch irgendwie alle nur noch weiße Glasflaschen verkaufen.
Hier finde ich übrigens, dass dieses Understatement sozusagen total gelingt. Also für den Wein würde ich, glaube ich, viel Geld ausgeben.
Ja. Müsstest du auch.
Müsste ich auch. Auch.
Das stimmt.
Und für den irgendwie, weiß ich, damit finde ich. Das ist
so. Findest du die nicht? Also ich finde, die haben eine Ähnlichkeit, wäre jetzt übertrieben gesagt, aber sie haben beide einen Schraubverschluss, sie haben beide eine
absolut
ähnliche Form.
Total.
Axel, sagst du jetzt irgendwie, oh Gott, nee, das ist
ein genau, signaler
Unterschied.
Ich glaube, dieses Weiß, das ist halt, mutet irgendwie nicht so edel an, weil so, weißt du, das sieht so ein bisschen aus wie Druckerpapier. Irgendwie. Und das ist schon so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, strukturiert oder so. So ein Gefühlsding. Ich kann es auch nicht so genau auflösen. Mhm. Ich wollte nur sagen, wenn ich was Böses über die anderen Weine gesagt habe, dann sage ich jetzt was Gutes.
Wir können alles über jeden
alles Wein rausschneiden.
Sagen. Aber das, Aber dann, nee, auf keinen Fall. Aber das Paket, was kostet das Paket jetzt? Alle
das ist Werbung, das ist Werbung, das ist Werbung.
Nein, das ist doch
das
nicht
ist Werbung. Werbung. Das ist eine, Werbung.
Okay. Okay. Da müssen wir jetzt sagen, okay. Produktinformation.
Es folgt eine Produktinformation mit Michael Kutteje.
Das ist ein Name, ganz anders lautet. Ja, die vier Flaschen nämlich kosten Kutteje zusammen. ja, genau. Die vier Flaschen kosten zusammen bei unserem. Jetzt sage ich die Werbung auch, nur weil du geklopft hast. Bei Silkes Weinkeller kosten diese vier Flaschen versandkostenfrei 99 Euro. Bam.
Das war Werbung. Sag mal, jetzt müssen wir raten. Das war Werbung. Kein Kommentar zur Werbung. Jetzt müssen wir raten. Mick, wir machen immer so eine kleine Abschlussrunde und raten immer. In diesem Fall ist es, glaube ich, echt schwierig. Echt schwierig, was der jeweilige Lieblingswein von dem jeweiligen... Was rede ich? Ihr wisst, was ich meine. Also wir raten jetzt zum Beispiel, was war der Lieblingswein von Michael, Mick, Axel, Lars? Ist relativ simpel, ne? Ja. Der Rote war's, Michael.
Bei mir war es der Rote, weil ich den ganz wenig auf dem Zettel hatte und ich finde das schon echt richtig, richtig gut. Auch sehr besonders, ja.
Kann es sein, dass du einfach auch nur einen Wein drin haben wolltest, den du 100% empfehlen könntest?
Und mir geht es ja nicht ums Empfehlen hier. Ich versuche euch Sachen reinzubringen. Wenn wir nur das trinken würden, was ich total gerne mag, dann würden wir sehr viel Gross trinken aus Slowenien und dann würden wir wahrscheinlich, dann würden wir wahrscheinlich 100 Hörer pro Folge haben und unser Partner würde nur drei Pakete verkaufen und die 100 würden uns feiern und unsere Namen auf ihren Oberarm tätowieren. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Sondern mir geht es wirklich darum, dass wir es schaffen und das ist so toll, dass Menschen bereit sind, mehr Geld für Wein zu bezahlen, mehr drüber nachdenken, sich informieren, ihren Horizont erweitern. Das machen wir und dafür brauchen wir genau so ein Paket wie heute auch dazu. Aber bevor ich euch frage, was ihr am liebsten mochtet, Lars, ich habe es dir auch weitergeleitet. Wir hatten ja einen User, der eine Frage gestellt
hat. Machen wir nächstes Mal, weil wir sind schon weit über der Zeit. Machen wir nächstes Mal. Da geht es um Robert Parker. Interessant fand ich jetzt persönlich, Axel, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich war total fokussiert auf Cloudy Bay. Das erste Mal Cloudy Bay. Und die anderen dreien waren alle eine Überraschung, jeder auf seine Art und Weise. Das fand ich überraschend. Deshalb, Axel, was meinst du, wir raten mal, was Axel, Nick, Michael, was ist Axels Lieblingswein? Ich würde fast sagen, der Schaumwein am Anfang. Ich würde fast sagen,
auch,
ja. Glaubst du auch?
Ich glaube, es könnte der Chardon Grand Spritz sein.
Nicht sagen, Axel, noch nicht sagen. Michael hat noch was sagen.
Ja, ich weiß es nicht, weil so leicht ist er nicht zu durchschauen. Nur weil er süßer ist, mag er es ja nicht automatisch. Und vielleicht mag er doch zum Beispiel dann einen anderen Wein auch sehr gerne, den er nicht so auf dem Zettel hatte. Wobei ich glaube, Provence ist es nicht. Also ich würde sagen, Axel ist auf Team Cloudy Bay.
Oh. Axel? Ja, nee, bin ich nicht. Also entweder ist es der Rote oder der Chandon. Und diesen Chandon, den fand ich halt überraschend und sehr sympathisch. Aber am Ende, ich würde den Roten auf jeden Fall nehmen. Also, ne, wenn ich jetzt was mit auf Maß nehmen muss, dann ist es halt der Rote. Aber ich fand diesen Chandon wirklich, das war genau aus der Kategorie, ich kriege was gezeigt und das turnt irgendwie.
Wow. Ja. Was ist denn bei Mick? Da müssen wir jetzt, Michael, der müsste uns jetzt helfen, der Uber-Experte.
Ja, Mick, der hat natürlich auch eine gewisse diplomatische Verantwortung, dass da jeder Wein...
Wie wir alle im Moment.
Der ist ja, Diplomatie ist ja herzlich willkommen. Ich weiß es nicht, aber Mick ist so ehrlich genug, dass er natürlich weiß, auch sich zu verbiegen bringt nur kurzfristig was und im Podcast unsere Hörer, die spüren das alle sofort, ob das Kalkül ist oder ob das...
Ich sag Whispering Angel.
Ich wollte auch gerade Whispering Angel sagen und ich sage auch Whispering Angel.
Axel?
Ich sag Cape Mantel.
Mick,
Axel hat richtig gelegen oder liegt richtig. Cape Mantel Shiraz hat mich heute auch tatsächlich erneut sehr überrascht, auch mit dem Jahrgang 2018. Das ist schon echt, finde ich, was Tolles im Glas. Aber auch, ich gebe euch beiden auch recht mit dem Whispering Angel. Das waren tatsächlich meine zwei, wo ich gerade überlegt habe, okay, welcher wird. Aber es ist der Cape Mantel Shiraz.
Jetzt muss Lars uns noch verraten, der ja der sagenumwobene Cloudy Bay Liebhaber, bevor er Cloudy Bay getrunken hat. Gar nicht. Ja doch, du hast ja 17, du hast jetzt doch angefangen mit Cloudy Bay und Cloudy Bay. Also ob wir es jedes Mal gesagt haben, haben wir gar nicht, aber ist egal. Lars, dein Lieblingswein ist Cloudy Bay, sage ich.
Ja. Richtig! Aber ich, der andere, aber ja,
tatsächlich.
Das ist ja. Sehr gut. Camp Mentell ist natürlich auch mega, aber Cloudy Bay fand ich jetzt schon. Insgesamt muss man sagen, und das liegt vor allen Dingen an Mick, es hat große Freude gemacht, glaube ich, uns allen. Ja. Nicht glaube ich, sondern es war echt sehr abwechslungsreich.
Ja, und sehr interessant. Also diese
sehr interessant
Geschichten. Warum muss man schlucken, ausspucken, solche, also weißt du, das sind Dinge.
Und was, glaube ich, was einige von Mick lernen können, ist, dass die, ich glaube, so, dass manche Winzerinnen und Winzer, die Geschichten muss man noch anders erzählen, vielleicht. Ist so, das ist so ein, es ist also, wenn wir dann rum auf Abgang und Länge so ein bisschen rumgehackt haben, hat das ja auch sein Ziel.
Du, ich glaube, der Mensch ist halt sehr emotional veranlagt. Ne? Also man entscheidet nicht rational, wie man das immer so denkt. 95% sind irrational. Deswegen glaube ich, sind Emotionen und auch Geschichten, wenn man sie hat und es liegt auf der Straße, wie bei so vielen Winzern, ob nun in Deutschland oder Australien, ist ja völlig egal, dann ist es doch so toll, dem
und gerade bei so einem Konzert wie LVMH.
Oder Konzert, ja.
Konzert wie LVMH. Ich meine, letztendlich sind das die Geschichten, die Produkte verkaufen, oder?
Also eine Qualität musst du schon mitbringen, glaube ich. Das ist einhergehend. Aber ich finde, es macht so ein schönes Paket daraus, weil die Leute verlieren sich auch gerne in Geschichten. Also das ist, sei es der Remover-Koffer oder die Geschichte von Bulgari-Düften, ich weiß es nicht. Also ich glaube, alles braucht eine kleine Geschichte, um das auch greifbarer zu machen. Und klar, manche haben nicht
die Ressourcen. Emotional aufzuladen.
Ja.
Das ist der, man will jetzt immer emotional aufladen, aber ich habe ja wirklich viel probiert auch und ich habe mich bewusst jetzt für diese Kombination entschieden und das, mich freut es, weil es ist komplett aufgegangen, von daher.
Also ein großes Paket. Michael, dir vielen Dank. Mick, dir ja, vielen
danke.
Dank.
Danke,
das nächste,
dass ich dabei sein durfte.
Danke dir. Gern, bitte lass uns auch Mick wieder unbedingt einladen. Das hat große Freude gemacht. Und das nächste, was wir jetzt abarbeiten müssen, ist ein Gast, über den wir auch schon sehr, sehr lange sprechen.
Das spiele ich dir am Anfang der nächsten Folge irgendwie vor.
Tim Melzer. Tim Melzer könnte einer der nächsten Gäste sein, glaube ich.
Ich
dachte Robert Parker.
Ja, Robert Parker wäre auch mal super.
Lebt er noch, ja.
Lebt er
ja,
noch?
Ja,
der lebt noch, ja.
Ja, der Sohn.
Machen wir noch ein Foto?
Axel,
machen
wir noch ein Foto? Heißt auch Robert Parker, der Sohn.
Heißt auch Robert. So, jeder mit seinem Lieblingswein.
Achso, ich dachte, ich nehme mal
einen anderen. Zu spät.
Achso, oder das, ja. Hallo. Sehr gut.
Gut. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Aufs Leben.
Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem Gutscheincode PODCAST spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de.
Podcast von Funke.